Alles ist fancy in Münster.
Ah, und die Umleitung nicht mal anstehen, Martin.
Die und anstehen muss man natürlich auch, wie in Hamburg. Haben wir auch gelernt gestern. Ja. Ja. Komische Konstellation hier, war. Wir sitzen bei David, Dilo.
Ja. Hi. Alle das erste Mal auch.
Ach geil, stimmt, kann ich, ist endlich die, ist stimmt, man darf endlich
David. Ja, ihr dürft sagen, ja.
David. David.
Also ich selbst habe das noch nie irgendwo gedroppt, aber in den TED-Videos von Sumo Goons wurde das gedroppt
wollen,
und so.
Wollen wir Musik ausmachen?
Ja, ja du, ne? Wir lassen das Lied kannst du ja auch einfach fürs Intro nehmen. Ich denke, das ist auch alles clean und das macht keine Copyright-Probleme.
Nein.
Und dann fällt das jetzt aus gerade. Wenn Nina, Screenshot schickst du, ja? Perfekt. Okay.
Dann neben Alexa hat David auch noch Melina.
Ja, der Tee, der Timer-Tee wird auch gleich noch gehen.
Von Alexa, ja.
Ja, genau. Und dann kriegen wir alle einen schönen Tee. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Mina, du stehst auf sowas, ne? Dass das alles so...
Nee, Alexa stehe ich tatsächlich nicht
Nein, ich meine, das ist so...
So Smart Home Integration.
Nein, das ist, dass wir so unterbrechen und das ist so natürlich...
Ach so, ja, ich mag das, ja.
Dass wir mit dem heißen Brei eine Stunde rumreden und einfach dann so, jo, war schön.
So wie jede Broadcast-Stammküsse-Folge halt.
Genau, oder so wie gestern halt, wo ich dann so voller Elan losrede und Martin irgendwann sagt... Nee, ohne Geschwafel.
Oder David sagt, ja, wann komme ich mal dazu, Motorräder zu fotografieren? Ja,
also so viel beim Fahren, also nicht stehende Motorräder.
Einfach missverstanden,
ja.
Ja, genau, wir sind alle erstmal hier bei David. Müsst ihr nicht wissen, wo. In seiner neuen Wohnung.
In Holland.
Na Holle und mit Milan und Sebastian.
Yes.
Edges of Supermotard früher.
Ja. Ah, ja.
Jetzt Made by EOS, ne?
Genau.
Kannst du mal erklären, wie jetzt der Namenwechsel kam so?
Ja, ich habe mir halt damals, als ich 18 war, überlegt, was der krasseste, heftigste Name wäre, den ich mir da so aus dem Ärmel schütteln könnte. Mhm. Und es gab da so einen YouTuber, ich weiß nicht, ob man den mittlerweile noch kennt, Grenz-irgendwas?
Grenz-Gang. Ja, so, der war relativ groß, ne?
Ich glaube, Grenzgegner oder so hieß der.
Oh, unangenehm. Sebastian, 10% weniger.
Keep on, come on.
Nee, ich dachte, ich mache mich einfach direkt am Anfang ein bisschen unsympathisch mit schlechten Witzen. Das ist so mein Take für heute. damals dachte ich mir halt einfach, ich brauche einen krassen Namen. Und dann hat Edges of Supermotard, also so der Grenzbereich von Supermoto, irgendwie halt einfach krass geklungen. Und dann dachte ich mir, das mache ich. Und
das bist du auch dann geworden später.
Also bin ich einfach bekannt dafür geworden, dass ich besonders nah am Grenzbereich fahre.
Am Rande der Legalität.
Am Rande der Grenzbereich fotografieren. So, genau.
Also auf ganz, ganz scharf, ne?
Auf ganz scharf, also das ist das absolute Limit rausgekitzelt. Ja.
Bastian ist ein Turbo-Allmann.
Aber ich glaube, irgendwann ist man über so einen Punkt hinweg, dann musst du es einfach durchziehen.
Eigentlich schon.
Ich meine, Montana Black ist auch der dämlichste Name. Ich weiß nicht, ob. Aber er zieht es halt einfach durch, so, weißt du?
Ja.
Milan FPG.
Ja. Ja, Made FPG. Also das ist made das Kürzel einer Gruppe, der ich seit Jahren gar nicht mehr angehöre.
Made by Made.
Ja.
Made by Made. Ja,
Made, M-A-I-D, die Made.
Okay, wow.
Wir sind tief gestartet und sind auch stabil dabei geblieben.
Krass an alle, die jetzt noch drin sind in diesem Podcast. Ihr seid
sollen wir nochmal anmoderieren?
Ich Photoshop dir da gerade was zusammen, damit du es dir besser visualisieren kannst. Also dein Gesicht auf eine Made, auf einer Supermoto.
Aber Name ist halt echt so eine Sache. Ne? Also ich bin da ja auch immer so mega fokussiert drauf gewesen und es gab diese eine Nacht, wo ich random nochmal gecheckt habe und Dilo war frei und ich konnte das official bei Instagram wegmachen, ne? Das war, ey, ich hab das immer gecheckt, es war einfach irgendwann einmal frei. Ich hab nichts geregelt oder so, es war ein Hammertag für mich.
Irgendwann denkst du, du bist mit Namen durch, fein, ne? So jetzt habe ich ja, der eigentliche Grund, warum ich hier bin, ist, ich wollte eigentlich Milan seine Husaberg TE 300 nochmal filmen, weil die wird dann bald zum Verkauf stehen.
Ja.
Dann dachte ich mir, machen wir nochmal ein Video und dann schaffe ich so ein neues Format. Ich will euch nicht zu viel spoilern, aber für das Format brauchte ich ja auch wieder einen Namen. Dann dachte ich mir, nein, jetzt geht der ganze Scheiß wieder los. Aber es ist ja, ich dachte mir irgendwas mit Brab und dann kam mir eines Tages so, ja, Brab Inspection. Besser wird es nicht mehr und dann bleibe ich dabei. Also good enough reicht mir.
So. Ich hätte so eine Alliteration gemacht, irgendwie Martins Moped und dann fehlt mir noch
ein Martins Moped Show.
Ja, noch ein M.
Ja.
Martins Moritz, Montag. Dass du dich auch direkt darauf festsetzt, genau, dass es dann immer montags erscheint. Ja,
also MMM.
Ja, ja, ja,
mit Möpsen. Das ist gut.
Martins Motorradmesse. Martin
Möpsen-Messe.
Was? Martins so Motorradmesse.
Vorne. Ja. Unipapi.
Ja, genau.
Ja, oder bessere Ideen?
Also ich bin inzwischen, finde ich so einfach, also ich mag so, ja, Namen, die einfach sind und irgendwie, also ich habe zum Beispiel.
Aber mit den Emoji, mit den Lupen-Emoji, Brab Inspection. So.
Okay, mhm, ja, das ist sweet.
Ja, letztendlich musst du ihn gut finden, so, wenn du sagst, mhm, für dich ist das das Format.
Das ist ja Format hier für diesen Podcast eigentlich. Ich habe hier zwei, ich habe eigentlich 2,5 Leute hier aus dem Marketing zu sitzen. Ich dachte, hier kommt Brainstorming eine richtige Idee rum.
Wir finden Martins Moped, Martins
Moped Museum.
Moped Museum.
Der Name steht ja noch nicht, ne? Wir können ihn ja noch ändern.
Ja, ja, klar.
Bis zum Ende des Broadcasts steht der Name. Dieser Folge nicht.
Für welches Format jetzt? Also,
das ist ein YouTube-Video auf dem YouTube-Kanal von Broadcast.
Mhm.
So, das ist so die Idee.
Wo sozusagen du dann verschiedene Leute fragst, warum sie was an ihrem Motorrad so gebaut haben.
Okay, ja. Also ich denke, warte.
Und du dann als ersten Gast, der einfach so ein Lulli eingeladen hast, der so ein bisschen Optik-Kram gemacht
hat. Ich habe noch keine Timeline, in welchem Abstand ich hier was veröffentliche und in welcher Form. Aber ich glaube, man kann sagen, es gibt ein Format, was ich mir ausgedacht habe, in dem will ich die Motorräder verschiedener Leute näher beleuchten.
Mhm.
Leute haben ja auch so richtige Projektbikes sich zusammengebaut. Du und Bastian ja eigentlich und die wird ja auch in irgendeiner Form. Voll. Ist noch nicht fertig.
Ich erkläre die Kratzer irgendwann.
Okay. Und ich dachte mir, ey, gerade diese Projektbikes, die haben so einen engen Zeitraum, da macht es ja Sinn, so hast du so 1-2 Monate, wo du so ein Bike zusammenbaust und dann postest und dann ist gut. Zum Beispiel, wenn wir jetzt so auf Blackout seine 350 gucken und so, da ist ja eine Menge gemacht, aber so richtig einen Überblick hat keiner. Und da dachte ich mir, ach komm, wir machen mal so ein Video, da erklären die Leute, was sie an ihrem Bike gemacht haben und warum und weshalb und so, und soll eher relativ technisch sein. Und dazu so ein bisschen Bio, wo wir die Leute fahren. Und deswegen waren wir mal gestern auf der Mülldeponie.
Ganz ruhige B-Roll-Aufnahmen gemacht, ja, genau.
Ein paar ruhige V-Aufnahmen machen, so ein bisschen das Bike schon mal so filmen.
Bedienen.
Milan hat da andere Pläne.
Ja, ich habe da schon gemerkt, als ich zur Deponie hingefahren bin, ich war schlecht drauf. Ich war richtig angepisst und ich habe schon gemerkt, dass das Motorrad an dem Tag auf die Fresse kriegt. Das war mir schon klar, als ich da hingefahren bin. Und das tat mir auch irgendwie leid, dass ich dann so jahrelange Projektarbeit dann einmal da meiner Wut hingeben müssen, aber es war auch ein Altreifen montiert und
ja, zum Fahren gebautes Motorrad.
Ja gut, Fahren ist jetzt natürlich, kann man jetzt sehr weit dehnen, den Begriff.
Supermoto, wie fährst du Siebborn-Moto?
Ja. Ja, also gestern war schon etwas aus Material, aber es hat, ja, hat auch mal Spaß gemacht. Also.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es ins Video reinschneiden werde.
Ja, echt. Dann musst du mal,
aber die Aufnahmen sind da so. Also.
Die Aufnahmen sind da, wir haben sie schon gesichtet, sind fett und das in der Garage hat auch wunderbar funktioniert mit dem Ton und alles.
Oh, man hört mich auch auf dem Off. Also wenn da irgendwas wäre, dann ich nur mal als auf dem Off irgendwas reinspreche, das wäre reinzuschneiden. Also
sehr cool.
Alle Möglichkeiten offen gehalten an der Stelle.
Ja, weil das macht natürlich manchmal dann auch viel so von dem, finde ich, von der Art aus, wenn du halt irgendwie direkt die Reaktion auf die Frage hörst. Und ich finde auch gerade, wenn dann die Frage manchmal so leise ein bisschen aus dem Off gestellt ist, kann es auch total cool sein.
Mhm.
Also ich bin gespannt, was du daraus machst und ja.
Aber Pressure ist da, was draus zu machen, ne?
Wenn es nichts wird, dann nicht. Ich habe mich sowieso schon gefragt, normalerweise pusht man so Formate, ja, also gerade so erste Folgen und so, macht man ja mit Leuten, die irgendwie auch Leute anziehen. So, ich bin halt inaktiv wie sonst was. Also an deiner Stelle würde ich ja, die Folge mit
Sebastian gebaut eigentlich. Ne?
Ja, genau, aber ich würde an deiner Stelle
kommt und
machen wir das da auch noch. Nee, an deiner Stelle
kannst du einfach noch nach Köln weiterfahren.
Ja.
Die Folge auch noch hinten dran.
Ja. An deiner Stelle würde ich die Folge wirklich irgendwo auf 3 oder 4 legen oder so. Also ich würde die.
Meine kann ich würde auf 5 oder 6 legen.
Taktisch ist es, glaube ich, unklug, die Folge mit mir als erstes.
Aber das ist auch Martin und Martin lädt Sachen hoch,
ja,
und dann.
Ja,
es ist die, wie damals: YouTube-Video hochgeladen, Upload.
Dann.
Und dann fertig. Gut nicht mehr genug. Reingeguckt.
Gut genug.
Kein Marketing.
Gut genug.
Ja.
Video gut genug an der Stelle. Weitere weiß ich. Vor allen Dingen, das würde ja dann bedeuten, dass ich jetzt quasi noch jemanden anfrage und vielleicht noch jemanden. Und dann konkretisiert sich ja diese Idee und man wird immer besser. Und dann ladet man natürlich was ganz Gutes am Anfang hoch und dann geht die Kurve erstmal wieder runter. Und
ja, das stimmt.
Schlägt man ja auch Leute ab.
Mhm.
Mhm.
Ja, das ist, so ein Format ändert sich natürlich auch manchmal in der Machart und in dem, wie es sich halt entwickelt, während man es macht. Und das stimmt schon, die Entwicklung ist dann vielleicht ein bisschen komisch nachzuvollziehen. Das stimmt.
Kannst du es uns auch in irgendwelche Facebook-Gruppen schicken, wenn es fertig ist? Dann kriegt es auch seine Aufrufe, denke ich.
Vielleicht mache ich es ja auch nicht für Aufrufe, sondern...
Genau.
Hä, warum denn dann? Vielleicht einfach gerne Videos.
Sehr weird. Quizfrage, wer arbeitet im Marketing?
Wenn du kannst es gerne vermarkten für mich. Also kannst gerne, dieser Podcast ist immer noch offen für Sponsoren.
Ganz voller Terminkalender.
Betreffendes ist Teeschlürfen.
Will deine Firma hier nicht mal einen Spot irgendwie schalten bei uns?
Broadcast, sponsored by Polestar.
Ja. Nordstern 2.
Nordstern 2, genau. 100% elektrisch.
Ja, aber genau. Also letztendlich will Milan seine 300er endlich verkaufen. Meint es ja auch gestern, das ist überfällig.
Ja. Also ich finde schon, dass man, ich bin die letzten 3 Jahre damit maximal 200 Kilometer gefahren. Was jetzt, also da merkt man schon, dass die Zeit damit irgendwie vorbei ist und ich das Ding ja für mich eher fast schon zur Last wird, wenn man weiß, okay, ich habe das Ding hier stehen, ich nutze es nicht, ich fahre damit nicht und irgendwie muss da was passieren. Und was dann, man das dann so ganz langsam herausarbeitet, okay, ich verkaufe die jetzt. Und das ist für mich natürlich ein Motorrad mit einem hohen emotionalen Wert, keine Frage, aber hat für mich einfach diese Funktion des Motorrads und so im Supermoto-Bereich, was ich damit machen will, ist damit einfach nicht so gegeben wie jetzt mit einer 500er für mich zum Beispiel oder einer 450.
500er? Also mich schockt nicht, dass du meintest, hey, die 300er kommt weg, das ist irgendwie schon langerhand geplant und so. Und ich hatte mit Sebastian noch gesprochen, ob der sein Bike mitnimmt und ob wir, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Also nach Krank, dass wir dann 2 Motorräder an den Tag filmen quasi. Ja. Dass du meintest, dass du die 500er verkaufen willst, hat mich so ein bisschen so, what? So. Weil ja. Für jemanden, also natürlich, ich bin die gefahren, die 500er, und ich habe mir so, ja, Traumbike so. Wenn ich die hätte, ich hätte alles, was ich hätte. Ich würde auch anders mit, klar, wenn ich eine 500er hätte, ich würde mit dir Supermoto, Enduro und Traveln und so. Mhm. So, du hast das ja da, und du hast ja nochmal eine 501, so, ne? Das
genau.
So, welches Kind liebt man weniger, oder?
Ja, das kommt dem schon ziemlich nah. Es sind halt 2 Projektbikes, in denen ich mich auf andere Art und Weise verwirklicht habe. Die fahren auch beide super. Von daher ist es echt schwierig, sich zu überlegen, welche möchte ich überhaupt auf die Dauer behalten. Weil es beides 500er sind, macht es halt keinen Sinn, beide auf Dauer zu behalten.
Ja, safe.
Aber ich hätte gedacht, dass es die 501 wird, Tatsache.
Die ich weggebe, meinst
du? Ja, ich glaube, das war auch deine Idee, auch längere Zeit. Also wir hatten ja schon mal im Sommer, Sommer gesprochen, ne?
Ja, genau, Ende des Sommers hast du mich ja einmal besucht. Dann sind wir ein bisschen durchs Bergische Land gefahren, haben beide Bikes nochmal gefahren, auch so im direkten Vergleich. Und dein Fazit war ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass die EXC insgesamt einfach ein bisschen schöner fährt.
Ja.
Als die,
aber
als
das
die
501. War doch, also... Gab es auch Leute, die das anders wahrgenommen haben? Weil von dem, was ich mitgekriegt habe, war, also ich bin ja auch bei dem Vergleich gefahren und so jeder, der irgendwie beide gefahren ist, war dann doch so, oh krass, für das, was ich machen will, so ein bisschen Straße ballern und ein paar Wheelies machen, ist die 500er irgendwie angenehmer.
Ja, man hat eine andere Sitzposition komischerweise drauf, obwohl es ja in weiten Teilen eigentlich das gleiche Motorrad ist, bis auf die Umlenkung. Ich weiß nicht, ob die alleine schon so einen großen Unterschied macht, dass es das erklären würde.
Ich weiß nicht, ob die Rasten tiefer sind vielleicht. Also eine Rasten eine andere Position haben. Ja, auch so ein bisschen.
Ja, sowas wäre auf jeden Fall noch denkbar.
Was auch krass viel ausmacht, ist der Winkel von der Gabel. Und das gab es bei den EXC-Modellen ja teilweise zwischen den Baujahren und Modellen, dass sich die Winkel geändert haben. Und ich weiß, dass noch damals die eine 2006er und eine 2010er im Vergleich gefahren bist, dann war das ein unterschiedliches Motorrad. Einfach, weil sich dieser Winkel geändert hat und das total viel ausmacht.
Also wenn das der Punkt wäre, dann könnte man das noch relativ easy anpassen, weil ich habe ja eine Factory-Gabelbrücke dran. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben die einen verstellbaren Versatz. Ja. Also darüber könntest du den, nicht den Lenkkopfwinkel, aber den effektiven
Aber das ist zum Beispiel auch was, da hätte ich mal mega Lust, das auszuprobieren und sowas selber zu erfahren, wie sich das auswirkt und was mir persönlich besser liegt. Und ja, da habe ich auf jeden Fall Lust, dieses Jahr was zu machen.
Du kannst die Gabel durchschieben, durch die Gabelbrücke mal variieren. Du hast bei meiner Gabel hast du quasi so eine Nuten drin, quasi als Markierung. Kannst du da rein und rausschieben und Das macht einen Unterschied. Also ich merke es beim Enduro-Fahren, beim Supermoto-Fahren nicht so richtig. Mhm. Weil natürlich, desto steiler die Gabel irgendwann steht, desto leichter lenkt die ein, aber desto unstabiler wird die. Also irgendwann hast du gut Lenker flattern.
Ja, ja, das ist auch so ein bisschen das Gefühl, was ich bei der 501 die ganze Zeit habe, dass sie, also die fährt sich, als hätte sie einen längeren Radstand. Also sie ist etwas schwieriger aufs Hinterrad zu bekommen. Die XC will halt sofort. Und dadurch ist sie auf zwei Rädern auf der Landstraße einfach viel stabiler in der Fahrt. Mhm. Bei längeren, schnelleren Kurven, finde ich, ist die 501 dadurch auch angenehmer. Mhm. Aber wenn es an so ganz wendige Sachen geht, dann merkt man schon, dass die EXC wieder ein bisschen im Vorteil ist. Mhm. Also vielleicht kann man da tatsächlich noch ein bisschen was bewegen, indem man dann den Versatz ändert. Aber ähnlich wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wenn es um Namensfindung geht oder darum, wie deine Videos oder Fotoprojekte oder was auch immer qualitativ so sind, sehe ich das irgendwo auch bei den Motorrädern. Auch wenn mein Name anderes versprochen hat, bewege ich mich halt selten wirklich im richtigen Grenzbereich. Und für das, was ich mache, sind beide vollkommen ausreichend oder eigentlich ja schon fast Overkill.
Und das ist ein WP-Werksfahrwerk drin. Also
genau.
Ich sag mal, das ist ein Werksfahrwerk letztendlich, weil Werksfahrer fahren damit so.
Genau.
Es gibt drei. Wie viele Fahrwerke gibt es eigentlich? Wenn wir jetzt sagen, einfach nur Gabel-Upgrades, gibt es drei Variationen, ne?
Gabel,
ne?
Ja, genau. Okay. Also du hast einmal die normale Federgabel mit Cone Valve und du hast noch die Luftgabel sozusagen. Mhm. Oder dann eben ein Closed Cartridge System, was du als Ersatz für das Open Cartridge System, was original drin ist, einbauen kannst. Und die hat halt das ist eine Federgabel, aber eben Pro Components, also wie du sagtest, ein Werksfahrwerk.
Mhm. Ja. Das ist übelst krass. Also ich bin die ja gefahren. Also ich bin ja den größten Teil des Tages die 500er gefahren mit einem platten Vorderreifen. Das Motorrad das Fahrverhalten sehr getrübt hat. Also in 10 Minuten gefahren, schon alle Hebel mal gedreht hier, mehr da. Nee.
Das ist aber auch, also an dieser Stelle, für alle und jeden vor so größeren Trips sind so Fahrwerks- und Reifendruck vor allem, das ist einfach was, was man prüfen muss.
Ja, aber ich habe sowas auch nie. Also
das ist das Erste, was du auf der Rennstrecke lernst. Die allermeisten Unfälle kommen durch falsche Fahrwerkseinstellungen oder halt durch falschen Reifendruck.
Ja.
Und wenn man gerade so Harz-Wochenende, das ist auch was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, dass wir als allererstes mit allen an der Tank und jeder prüft seinen Reifendruck.
Ja. Mhm. Mit welchem Reifen bist du gestern gefahren? Also kontrolliert?
Ja, auf der Deponie. Aber tatsächlich schon, habe ich wohl, weil ich den ja vorher noch gewechselt habe und umgezogen hatte und so. Ne? Jetzt auf dem Spot, da ist der Reifendruck nicht so relevant. Da machst du eh meistens viel zu wenig, als dass du damit irgendwie fahren
könntest. Hast du schon mal gehabt, dass ein paar Luft einfach weit ist. Ja nicht so, dass Sebastian gesagt hat, ich fahre ganz gerne vorne mit 0,5 Bar rum bei den Verhältnissen oder so, sondern da ist einfach noch Luft vom Wiechen. Ne?
Ja,
genau. Ja, klar.
Also das war ja nicht, weil...
Nee, klar, aber das muss man trotzdem prüfen vor sowas. Das meine ich einfach so, also wenn ihr eine längere Tour vorhabt oder irgendwie Kurven fahren wollt, prüft einfach regelmäßig den Reifendruck und es gibt von den Herstellern eigentlich auch immer, dass sie sagen, okay, der sollte die und die Drücke haben und dann kann man sich selbst auch mal ein bisschen ausprobieren. Ich habe zum Beispiel damals, so Oberrichtwert ist ja immer so 2 Bar, bist du eigentlich immer gut unterwegs, ne, so einfach in den Raum gestellt und da habe ich zum Beispiel irgendwann für Stunten gemerkt, okay, mit 1,6 habe ich irgendwie einen guten Kompromiss oder 1,7, 1,8 zwischen Wheelies fahren können und nicht so sehr rumeiern und aber auch noch Kurven fahren können. Mhm. Und das muss man einfach für sich selber rausfinden und ich finde das ganz wichtig, dass man sich das vielleicht für diese Saison mal vornimmt.
Mhm. Reifendruck. Ja, wenn beide Bikes quasi einen richtigen Reifendruck hatten letzten Endes, so, dann die 500er hat ein OAS-Fahrwerk, ne? Also
genau, also ein Standardfahrwerk auf Supermoto angepasst.
Genau.
Weitere Federn,
bisschen straffer letzten Endes, genau.
Ja.
Du hast halt nicht diese Bremstauchen und so und die bin ich ja die meiste Zeit gefahren und sag einen Gang, sag eine Geschwindigkeit, ich ziehe das Ding aufs Hinterrad. Völlig amazing. Ja, aber sie kann es halt einfach, ne?
Ja, safe. Also, die kannst also 500er immer, jeder Lebenslage.
Genau, und dann bin ich die Husqvarna gefahren und war so ultra irritiert, weil du merkst halt quasi jeden Stein auf der Straße. Also du merkst, finde ich, Rollsplit auf der Straße im Lenker. Mhm. Das irritiert komplett. Und normalerweise, wenn du Dreck im Lenker merkst, ist ja so, oha. Jetzt ist aber wirklich alles kurz vor Badges auf Supermoot hat. Aber das irritiert halt so. Aber ja, klar, es macht ja Sinn. Es ist halt so eine Werksgabel, die gibt ja, dir die ganze Zeit Feedback, damit du weißt, woran du bist. So. Was man einfach gar nicht gewohnt ist. Das fand ich amazing so bei diesem Fahrwerk.
Aber auch da, wird auch alles Einstellungssache sein. Und gerade bei den Fahrwerken kannst du ja so viel einstellen, dass ich mir schon vorstellen kann, dass wenn dir jetzt jemand sagt, du, ich hätte das gerne nicht so, du solltest einfach wegbügeln.
Klar.
Dann wird das auch gehen. Also.
Ja, wer das will, aber dann frage ich dann auch mich an der Stelle halt so, warum Werksfahrwerk, wenn du dann sagst, okay, du.
Ja. Ja.
Das ist ja aber gerade, ist immer so, diese Fahrwerke sind ja für den Motocross-Bereich gemacht, auch eher. Oder Enduro auch. Und dann geht es ja auch einfach darum, bei wechselnden Untergründen immer so ein gutes Feedback zu bekommen, um zu merken, so, okay, wo sind wir? Rutscht jetzt schon das Rad so langsam raus? Und. Mm. Das fand ich amazing, weil sonst habe ich das Ding gar nicht aufs Hinterrad bekommen. Also das war schon so wieder wie DRZ, dritter Gang 50 und am Lenker ziehen. Also.
Haben sich bei der 501 aber viele schwer gefallen, schwer getan. Also
ja, ich weiß, auch Nick und so ging es ja genauso.
Ja, also ich finde, die hat einfach ein ganz anderes Verhalten.
Ja.
Und auch so der Kipppunkt ist irgendwie gefühlt ganz anders vom Kipppunkt. Hast du einen ganz anderen Widerstand. Also das ist wirklich nicht vergleichbar.
Ja, ja.
Sind andere Motorräder.
Genau, ja. Also es macht ja auch Sinn, das Ding soll ja auch nicht Wheelies machen eigentlich letzten Endes und so. Die hat halt Ultra-Traktion und so. Das, wenn ich mal William seine im Gelände fahre, die FE350 und so, also wie viel Traktion die hat, weil die einfach das progressiver wahrscheinlich hinten mit der Schwinge wegfedert und so. Mhm. Und meine ist dann einfach so, die nimmt viele Kleinigkeiten schnell auf und dann irgendwann ist die so in welligen Situationen, ist die einfach am Ende und dann ist,
da liegen aber auch fast 10 Jahre Entwicklung zwischen, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, aber ich glaube ein PDS-System auch im selben Baujahr würde da auch jetzt nicht anders. Ich bin demnächst bei David von Zitzewitz und den wollte ich auch mal fragen, ob er den Unterschied merkt zwischen Umlenkung und PDS und was er bevorzugt.
Ja.
Weil der fährt ja Enduros mit KTMs mit Umlenkung.
Mhm.
Das ja. Also
der baut das um oder wie?
Der kauft die, also der hat das auf jeden Fall gemacht, die Cross-Country-Modelle, die eigentlich in Amerika vertrieben werden, die so eigentlich SX-Modelle sind mit Längen. Quasi die hat ja eine Saison gefahren und hast halt die Umlenkung drin. Okay. Oder SX-Modelle haben auch Umlenkungen drin. Ja. Aber letzten Endes, du willst die 500er.
Ja, ich würde die 500er verkaufen, nicht die 501. Im Prinzip hast du mit dem Reifendruckthema, was du so kurz angeschnitten hast, eigentlich schon die Beobachtung angeschnitten, die dem Ganzen so zugrunde liegt, weil wenn du zwei mehr oder weniger identische oder zumindest sehr ähnliche Bikes in der Garage stehen hast, du bewegst immer nur eins davon und bei der EXC war der Reifendruck halt deshalb so gering, weil ich die eine ganze Weile vorher einfach nicht gefahren bin, sondern die Husqvarna. Und darin zeigt sich halt einfach auch schon, dass ich die Husqvarna lieber mag. Jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich mir einfach, das ist das schönere Bike.
Ja.
Ich mag die Form unendlich viel lieber als dieses sehr spitze, manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen verbastelte, aber also bei KTM hast du nicht so eine klare, reduzierte Linienführung. Ja. Und ich glaube, ich bin da ein zu visueller Mensch, um mich darüber hinwegzusetzen. Von daher, wenn ich dann die Husqvarna da im direkten Vergleich sehe und mir einfach denke, die kickt mich ab dem ersten Moment mehr, dann fahre ich die. Gerade wenn beide für meine Bedürfnisse, wie gesagt, ja, gut genug fahren. Mhm. Und dann verkaufe ich natürlich diejenige, an der ich weniger Spaß habe, auch wenn das natürlich also auf hohem Niveau ist. Ne? Beide machen trotzdem Spaß und an dem Motorrad ist nichts falsch. Aber es macht halt keinen Sinn, zwei so ähnliche Motorräder in der Garage stehen zu haben.
Als du die 501 geholt hast, war dir klar, dass eine davon irgendwann gehen wird?
Ja, also im Prinzip schon. Ich habe mir die 501 geholt als Umbauprojekt. Ich hätte, als ich mir die EXT, also im Jahr davor, 2021 geholt habe, auch schon lieber eine Husqvarna gekauft.
Mhm.
Ich habe aber für mich so den Grundsatz, dass ich den Rahmen nie antasten will und der gibt ja schon immer vor, wie so eine Farbgestaltung von einem Motorrad sein kann. Und bei den Husqvarnas war es immer ein blauer Rahmen, teilweise auch so ein etwas unschön blauer Rahmen mit so einem Metallic-Aspekt drin.
Ganz
so ein
tiefes, ne? Auch.
Ja, das war irgendwie nicht besonders schön und da hätte ich immer gegen geguckt. Deswegen habe ich an der Stelle gesagt, dann nehme ich eine KTM und dann hat sich halt im darauffolgenden Jahr die Gelegenheit ergeben, einmal günstig an eine Husqvarna zu kommen. Die Gelegenheit für die Kooperation mit WP hat sich ergeben und das Modelljahr hatte einen grauen Rahmen und damit ja im Prinzip viel, viel mehr Gestaltungsfreiheit. Mhm. Und für mich war noch nicht ganz klar, wie es da beruflich für mich weitergeht. Und ich wollte auf jeden Fall ein Projekt haben, dem ich mich dann auch widmen kann. Wusste, dass es möglicherweise die letzte Gelegenheit dafür wird, nochmal so viel Zeit in sowas reinzubuttern. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach. Ich probiere das jetzt nochmal, auch wenn es im Endeffekt dann das gleiche Motorrad ist. Oder ein sehr ähnliches Motorrad ist. Und deswegen ist es dann nochmal eine 500er geworden. Mhm. Ja, mir war da schon klar, eine von beiden wird früher oder später gehen. Welche es dann ist, war noch nicht so 100% klar, aber die Tendenz, das Behalten ging schon zu der 501. Ja.
Ich habe auch zwei Supermodus in der Garage gehabt und dann jetzt dachte ich mir auch irgendwann noch so, kickt jetzt nicht mehr.
Da kann ich auch wirklich, habe ich ja gestern auch schon kurz angesprochen, echt immer nur dazu raten, sich rechtzeitig von Dingen zu trennen, weil irgendwann wird es nicht mehr besser. Und irgendwann, wenn du den Moment verpasst, dann wird es eventuell irgendwann so zur Last. Mhm. Und jetzt hast du wahrscheinlich eine gute Erinnerung daran und trennst dich davon und willst dich auch immer als gutes Motorrad im Kopf haben. So, ne?
Ich will halt auch nicht, dass das irgendwann in so eine komische Nostalgie kippt, ne? dass man dann Dinge behält, nicht mehr, weil sie gerade einem noch Nutzen bieten, sondern einfach, weil da unendlich viele Erinnerungen mit verknüpft sind und dann schleppt man das wie so ein Ballast mit sich rum, weil die Erinnerungen habe ich auch in meinem Kopf, ohne dass dieser Gegenstand in meinem Leben existiert.
Ja, genau.
Und deswegen kann ich dir da echt nur zustimmen.
Ja, oder im Kopf zu sagen, die wird verkauft. Also wenn man im Kopf schon damit so dran ist, quasi eine geht, so sich dann damit so einstellt. Weil du hattest ja auch damals, hattest die 500er schon und die für 50? Stand ja auch zum Verkaufen, aber die stand einfach zum Verkauf. So, die war dann einfach, gab's, stand zum Verkauf, aber so letzten Endes.
Ja, ich habe die 450er aber noch eine ganze Weile gehabt. Also ich habe die 450er Anfang 2022 erst verkauft. Und da hatte ich die 500er ja schon.
Ja.
Ja, genau.
Ja, deswegen, aber die war klar zum Verkauf. Da wärst du jetzt nicht mehr nur mitgefahren, oder?
Nee.
Deswegen, also im Kopf war die ja weg, also quasi.
Ja,
hat nur nicht die richtige Person zu dem Zeitpunkt gefunden.
Ja, genau. Ja, das trifft
es gut. Ich habe da auch nochmal so eine interessante Sichtweise drauf, weil von meinem jetzigen Fuhrpark, ich habe ja fast noch nie was verkauft, so.
Mhm. Zwangsgedrungen musstest du, ja?
Ja, auch nicht unbedingt zu 100% zwangsgedrungen, aber Milan hat das ja oder jetzt gerade auch nochmal gesagt mit diesem richtigen Zeitpunkt. Und ja, ich habe meine 50er, das war der absolut richtige Zeitpunkt. Ich bin 50er gefahren, dann habe ich einen großen Schein gemacht, irgendwann später und dann weg und derzeit, das war perfekt. Mhm. Ne, super abgeschlossen so. Klar würde man jetzt denken, oh, wenn man die jetzt nochmal sieht oder wäre nice so, erinnerungstechnisch. Klar. Aber mit der EXC war es ja ganz schwierig, weil, also das war das andere Motorrad oder den anderen teuren Gegenstand, den ich bisher verkauft habe, Fahrzeug. Und sonst habe ich ja noch nichts verkauft. Die war ja kaputt. Dann wurde die fertig gemacht. Dann bin ich wieder ein bisschen gefahren. Dann habe ich aber einen Unfall gehabt und konnte nicht mehr wirklich Enduro fahren, weil wäre zu gefährlich gewesen, wenn man da nochmal auf seine verletzte Stelle fällt, so auf meine Schulter, die gebrochen war, so, ne? Oder auf meinen Arm. Und dann verging so eine doofe Zeit, wo die fertig da stand und man hatte auch irgendwie Lust, konnte aber so gesundheitlich nicht. Und dann war bei mir so der Moment, ey, ich will ausziehen, ich brauche einfach mal ein bisschen Kohle für Sachen. Klar, es wäre auch ohne gegangen, hätte man sich nicht direkt eingerichtet oder so, ne? Aber das Umfeld ist auch nicht mehr so da, dass man so viel Enduro fährt und dann geht die weg. Und ja, deswegen, da kann ich gar nicht so sagen, was war jetzt der richtige Zeitpunkt, aber ich fühle das auf jeden Fall mit, es ist was abgeschlossen und dann weg. Und
ich glaube, so ab dem Moment, wo der Nutzen entfällt und man selbst vielleicht das erste Mal denkt, oh, eigentlich müsste ich die jetzt verkaufen, macht das Sinn? Oder ich hatte das bei der 500er. Oder diese
Gedankenspiele, ich könnte die verkaufen und könnte dafür.
Ja, das natürlich
auch. Das macht man ja auch oft. Ne?
Also. Oder ich hatte bei der 500er von Anfang an, ich habe die schon gekauft und wusste von Anfang an, okay, in 2 Jahren verkaufe ich die. Weil eigentlich für mich, ich hatte damals so ein bisschen vor, sozusagen im 2-Jahres-Rhythmus eine neue Karre zu kaufen, weil das für mich, dadurch, dass ich auch gut rankomme, günstiger im Unterhalt gewesen, weil ich da nie am Motor was machen muss. Das heißt, für mich war von Anfang an klar, okay, in 2 Jahren kommen die weg. Das heißt, ich werde keinen Rahmen pulvern, sondern ich mache ähnlich wie Sebastian so alles drumherum. Aber das war von Anfang an klar. Und dann gab es damals auch nicht so richtig einen ausschlaggebenden Grund. Aber war schon klar, okay, jetzt kommt sie weg und dann war es auch gut.
Ich bin gespannt, wie es bei weiteren Fahrzeugen dann mal bei mir sein wird, weil zum Beispiel jetzt mein Auto und die DRZ werde ich nicht verkaufen. Und selbst wenn die DRZ gar nicht mehr gefahren wird, so, die wird einfach bleiben, weil das dann, da ist wirklich der Erinnerungsaspekt so krass. Und wenn die auch noch gut dasteht, kann man damit immer noch mal eine Runde drehen. Ja. Und wenn ich jetzt verkaufe und dafür 4.000 Euro bekomme, dann sind mir die 4.000 Euro das nicht wert. Dann habe ich lieber mein allererstes Motorrad noch.
Bei dir ist ja die Option gar kein Motorrad oder die DRZ. Und
genau.
Und zwar also, immer so, ja, zwei Motorräder, welches davon?
Ja. Sondern wir, also wenn was dazukommt, Hammer, so irgendwann, ne? Wenn, das wäre nice, aber die DRZ geht nicht weg. So. Mhm. Dann spare ich lieber länger und mir die 4.000 Euro.
Ja, aber du hast auch weiterhin Nutzen dafür. Genau, also du, ja, dir macht die weiterhin Spaß, ja, und du, das, also ich merke, das ist mir gerade auch nochmal aufgefallen, ja, bei der Huserberg einfach, dass ich halt wirklich, also ja, ich könnte die auch behalten, aber ich weiß, dass ich damit nicht mehr viel fahren werde, weil halt für mich so die Vorstellung, wie so eine Supermoto sein soll und was ich haben will und was zu mir passt, einfach gar nicht mehr mit dem Motorrad übereinstimmt. Und ja.
Und dann geht es ja auch noch darum, ja, wie entwickeln sich Werte, und gerade bei meinem Auto zum Beispiel, das ist halt Invest, ne? Also das, außer das Ding wird jetzt gegen die Wand gefahren, der wird nicht weniger wert. Oder,
ja,
oder
auch
nicht, ja, auch nicht. Aber da, wie gesagt, selbst wenn die nicht mehr viel wert, wenn die bald runtergehen würde, würde ich sie nicht verkaufen. Mhm. Oder halt, wie wir schon mal gesagt haben, irgendwelche speziellen Kameras, die einfach Klassiker sind und so. Die liegen in einer Schublade, die werden nicht irgendwann weniger wert oder so.
Mhm. Ja. Zum richtigen Zeitpunkt kommen. Aber ihr habt ja, also Milan und Sebastian, ihr habt beide sehr persönliche Projekte letzten Endes, die ja eure Handschrift trägt, und irgendwie, ich würde sowas nicht kaufen, einfach weil es halt quasi zu sehr mit euch verbunden ist.
Habe ich auch gestern gesagt.
Obwohl, ne, ich nicht so ein Projekt-Bike-Mensch bin. Also bin ich schon, aber ihr würdet nicht, niemand würde den Bike sofort ansehen, ach, das ist die von Martin oder so. Ich bin im kleinen Detail so. Ja. Aber wie ist es für euch so? Wollt ihr das Dekor nochmal abnehmen, abziehen, oder wird die genauso verkauft, wie also auf Instagram schick aussah?
Also ist natürlich eine Überlegung, die man sich macht. Weil wenn das Motorrad mit einem selber verknüpft ist und jemand anders fährt dann damit rum, dann entsteht ja zwangsläufig der Eindruck, dass das irgend, also wenn jemand fährt, dann hat er den Helm auf, dann kannst du so auch nicht sehen, bin ich das jetzt, ist das jemand anders? Jemand anders fährt mit einem Stück von der eigenen Identität, wenn man das jetzt mal so, ja, ganz hochhängen, ja, will, das, rum. Und damit muss man sich schon irgendwie anfreunden, aber für mich überwiegt der Gedanke, dass das Motorrad so als Ganzes ein fertiges, geschlossenes Paket auch ist.
Ja.
Und das will ich dann nicht aufbrechen, nur um irgendwie meine Identität so zu wahren, dass da jetzt niemand anders irgendwie rein kann oder der Eindruck entsteht, ich wäre irgendwo unterwegs, wo ich gerade nicht unterwegs bin, whatever. So. Das Motorrad soll als Gesamtwerk sozusagen erhalten bleiben, und deswegen verkaufe ich das auch, also habe ich bisher bei allen Motorrädern gemacht, bei der 96 habe ich das so gemacht, bei der 701 habe ich das so gemacht, bei der 450er. Mhm. Die werden immer mit allen Umbauten zusammen.
Mhm. Finde ich auch cool. Also es ist für mich nicht so das Problem, dass, also was du sagtest, dass ein Teil von der Identität rumfährt und Leute das verwechseln könnten. Da ist es für mich irgendwie, denke ich, okay, die Leute, bei denen es mir wichtig wäre, was ich von mir denke, die wissen eh, dass ich das Ding verkauft habe. Genau. Beim Rest ist mir schlichtweg egal. Also mal denken, was sie wollen. Und dann finde ich es immer ganz cool, wenn das Motorrad so bleibt, dann ist es natürlich schön, wenn du das irgendwann nochmal siehst und irgendwo was, oder auch jetzt, was die Leute draus machen, das ist auch cool zu sehen. Mhm. Jetzt zum Beispiel bei der 125er EXC, die ich verkauft habe, die ist inzwischen, steht auf Supermoto und so, das sind irgendwie, ich folge den Leuten dann und ich folge auch dem, was die aus den Motorrädern im weiteren Verlauf machen. Das ist irgendwie dann schön zu sehen einfach, also.
Voll. Ja, das auch bei meiner 125er XC habe ich das Gleiche. Ich habe schon gedacht, wenn ich die jetzt verkaufe, dann versuche ich den Kontakt bei zu behalten. Mhm. Hat einen Boy gekauft, der die auch auf Supermoto umgebaut hat und FMF und ich glaube sogar Dekor und so. Ja, ja, nicht so ganz mein Film. Ich hab die so gemacht, wie die war, so als rougher Enduro. Und ich wollte mich dann mit ihm treffen. Das hat dann irgendwie mal nicht geklappt. Der wohnt nicht mal weit weg, ne? Mhm.
Da war gestern schon festgestellt, dass es schwer fällt.
Nee, da war das auch, also da war wirklich schon ein Tag fest und dann ist es, hat das irgendwie nicht geklappt. Dann aus den Augen kurz verloren und ich so, yo, wie sieht's aus? Und schreibt er mir, yo, ich hab die halt jetzt verkauft.
Oh.
Und ich, ja, kannst gut, du mal nach, also vielleicht so ein bisschen, dass ich noch Kontakt halten kann. Der wusste den Namen nicht mal mehr. Ja, die ist nach Oldenburg gegangen oder so. Also,
gut, ich meine, letztendlich ist es halt ab dem Moment, wo du es abgibst, hast du natürlich auch echt meine darauf. Es ist, nein, schön, das nachverfolgen zu können, aber
Habt ihr mal meine DRZ gesehen? Also, haben wir den Joke irgendwann mal aufgeklärt hier?
Ich glaube schon, ne? Ich glaube, ich war einmal krank, als du den aufklären wolltest, aber ich weiß nicht. Ja,
also letzten Endes habe ich immer den Joke gemacht, dass ich dir meine DRZ verkauft habe und eine, die hätte ein Kumpel von dir, die gekauft.
Und die haben auch so viele Leute geglaubt, also wirklich auch Leute, die, selbst Loris hat mich danach angeschrieben, ja, also
wenn, Glückwunsch zu DRZ. Hey, Digga, ja, wenn ich Leute trolle, dann mache ich sie auch so trocken, ja. Das ist ja auch eine unfaire Sache für die Leute. Aber die ist ja auch komplett umgebaut auf Adventure. Da ist ein Enduro-Satz drin, der Tank ist noch drauf, aber in Rot, aber mit anderen Plastics, die sieht so wirr aus.
Ja,
so
Deutschland DRZ.
Deutschland.
Ja, die ist halt schwarz-rot-gold so mäßig. Oh
ja, schwarz-rot-gelb, ja.
Ja, schwarz-rot-gelb.
Also, jedes Mal, wenn ich bei David eine Story sehe, ach, Junge. Aber das muss ich auch sagen, da habe ich auch gar keine Verbindung mehr mit zu. Also selbst wenn jetzt hier Timo ankommen würde, mit der hier vorfahren würde, ich einfach, ja, mein alter DRZ.
Kannst du, ich habe ihm gesagt, ne, könntest du dir angucken eigentlich jetzt. Das wäre ganz, aber du siehst aber, sie ja aber bald es ist, die, ja, aber es ist doch schön, das zu sehen.
Ja, ja, klar, für ihn, dass die auch richtig benutzt wird. Ne? Also ja. Die steht ja nirgendwo rum, die wird ja wirklich, die hat ja schon ein neues Ploy-Lager auch drin.
Ja, genau.
Hast du es mitbekommen?
Nee,
also hat er mich Timo angeschrieben, damals hat es nur am Motor, ich habe Zylinder gemacht damals und einen B-Kolben reingebaut. Ach so, ja, die hat ein Ploy-Lager schon. Ich so, ach du Scheiße, ey. Ich bin mir echt unangenehm und wusste wirklich von nichts. Und, ach, ist auch kein Problem. Ich hab da was gehört, kein anderer hat was gehört, weil der ist ja Mechaniker letzten Endes. Ja. Er hat was gehört, was kein anderer gehört hat. Dann hat er einfach einen Zylinderkopf abgenommen. Oder nee, er hat einfach durch die Zündkerzenloch hat er das geprüft und so. Also, ob da so Spiel drin ist, konnte er nachprüfen. Und hat den Motor rausgeruppt in einer Stunde und aufgemacht und ja, Pleuderschein. Und ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen später ist er nach Dänemark gefahren mit der, ne?
Ja, zwei Wochen hat es, glaube ich, gedauert. Oder
zwei
so,
Wochen, ja. Fix. Also einmal so fix ein neues Ploy eingepresst und Kohlenbewellenlager und wieder zusammengebaut und wieder los.
Ja, das ist auch, also wenn es jetzt irgendwie ein 18-Jähriger gekauft hätte, der sein ganzes Geld für die DRZ ausgegeben hätte.
Ja, aber deswegen war der Preis so niedrig.
Genau, ja, das war ja super korrekter Deal von dir, aber also es hätte trotz, also es hat den richtigen dann noch getroffen sozusagen, ja. Ne? Also war echt gut.
Ja. Gab nur zwei Leute, für die die richtigen gewesen wäre, ich oder Timo eigentlich letzten Endes.
Ja.
So. Weißt du, wie viele Kilometer die inzwischen runter hat? Die muss 60 geknackt haben.
Kannst du nicht sagen, aber also wir sind halt die TED-Touren gefahren und sonst ist er jetzt nicht extrem viel gefahren.
Aber er ist auch allein, na egal.
Ja. Zweimal TED Dänemark, TED Holland. Also kommt schon was.
Ja. Nö. Also ich würde deine 500er gerne kaufen. Also das hat mir zu sehr geschmeckt. Da ich habe überhaupt nicht das Geld, die Möglichkeiten da. Aber ich würde es dann auch so machen, beziehungsweise ich mache es mit meinen Sachen.
Oder mach gute Preis, ja.
Mach gute Preis.
Genau, jetzt hier live im Podcast. Ne? Das, alle werden dann schreiben, ob das zu hoch oder
also zu Sparkasse fahren.
Ja. Niedrig oder optimal.
Fährst mir die auch vorbei.
Bei dir, ich glaube, das würde ich sogar tatsächlich machen.
Ja, klar.
Für dich gibt es einen Lieferservice.
Mm.
For free.
Mm.
So, ja, das war es jetzt mit entgegenkommen.
Da 300er zu stehen und eine 500er in der Garage. Also, aber was ich mal mache, und das finde ich auch eine gute Art, um so eine gewisse Erinnerung an so ein Motorrad zu behalten. Ich habe zum Beispiel den einen so den Kotflügel, den ich auf den DRZ gefahren bin, der hängt in der Garage. Wir haben das Dekor von William, das was ein Kumpel von uns gemacht hat, das hängt bei uns in der Garage. Also so einzelne Plastikteile zu behalten oder so eins von deinen quasi so mit Dekor, ich würde es an deiner Stelle machen so, 701, das hat einfach eine Kiste mit Plastikteilen und drin
hat,
und in 10 Jahren kannst du nehmen, ach guck mal hier die 701, die 690 und 500 oder 501.
Ich finde die Idee total cool und irgendwie auch romantisch so.
Ja.
Also ne, irgendwie noch einen materiellen Bezug dazu zu haben, aber also wir sind ja alle Leute, die sehr viel fotografieren und oder auch filmen und ich habe so viele Bilder von den Bikes, mit denen ich auch zum Teil richtig coole Erinnerungen verbinde, dass ich gar nicht so diesen ganz krassen materiellen Bezug brauche. Mir reicht das dann auch, wenn ich in meiner Wohnung irgendwo ein Bild hängen habe oder ich habe zum Beispiel auch so ein Fotobuch angelegt, wo ich so die schönsten Bilder von einem Jahr drin habe. Und das reicht dann auch zum in Erinnerung schwelgen. Zumindest für mich.
Ich brauche manchmal was zum Anfang.
Genau, Martin hat jetzt einfach gedroppt, dass der objektophil ist.
Dann. Nee, aber es gibt bei uns in der Garage gibt's ja die Wand und da hängen die Sachen ja dran.
Ich fühle das komplett. Ich mache das ja genauso. Bei mir hängt einfach nur noch ein bisschen mehr DRZ dran an dem Plastikteil.
An der Fahrtleine die ganze DRZ dran. Ja.
Ah, ich habe
kann jederzeit.
Der Wegkiller bei dir geht sehr schnell und sehr einfach raus und rein, oder?
Ja.
Ja. Bastian, das war jetzt aber edgy.
Mhm. Nee, hast ja gesagt.
Musste ich ja nicht selbst belasten.
Auch gut, du hast gesagt, ne, du hast ja viele Fotos gemacht, viele Videos und so. Aber ich glaube, auch hier bei uns im Raum ebbt das ja immer mehr ab, was an Content kommt. Ne? Also ich habe jetzt am Mittwoch mal wieder einen Beitrag gepostet und musste echt mal gucken. Also wenn du wirklich seit 2 Jahren nichts mehr gepostet hattest, die App sieht ganz anders aus. Ne? Früher war es mein Alltag, jeden Tag ein Bild zu posten und ich war so drin und ich gucke so, kann ich jetzt hier einstellen und what the fuck? Und ich gehe erstmal auf mein Versuchskonto und lade es da mal hoch, ob alles richtig ist und so. Aber wie viel wann hast du das letzte Mal jetzt was hochgeladen, Sebastian?
Heute vor einer Woche, also letzten Sonntag.
Ja. Ist das aber so ein normaler Modus bei dir, Schedule?
Ja, also 1-2 Mal die Woche ist vielleicht das, was ich noch hinbekomme. Ist aber auch einfach dem geschuldet, dass ich vorher halt einfach Student war und mehr Zeit hatte. Und man merkt ganz klar einfach, wenn man Vollzeit arbeitet, erst immer um 6:30, 7 Uhr zu Hause ist, dann das bisschen an Freizeit, was man noch hat, dafür aufzuopfern, Bilder zu machen, zu bearbeiten, dann auch noch hochzuladen, ne, zum Teil endlos verbuggte App, die es einem auch einfach nicht leicht macht, das zu tun. Und möglicherweise auch am Ende dann gar kein Feedback oder gar keine Wertschätzung dafür zu erfahren, weil, also so fair muss man, oder so ehrlich muss man, glaube ich, auch zu sich selbst sein, das ist auch ein Teil des Games, das motiviert jetzt nicht unbedingt, am Ball zu bleiben, ne?
Aber es hat dich ja eine Zeit lang motiviert. War es da, hatte ich, oder für uns alle ja, hat euch da eher Instagram oder Social Media motiviert, was zu machen? Oder einfach Fotos und dann veröffentlichen? Weil ich glaube, auch ein guter Teil von uns am Tisch macht ja immer noch Content, so letzten Endes veröffentlicht es nicht.
Also es macht natürlich Spaß, wenn du irgendwie merkst, okay, das findet gerade viel Anklang und gleich, also bei mir sind einfach viele Sachen zusammengekommen. Ich habe zum einen irgendwie Fotografie total für mich entdeckt. Das war ja dann anfangs mit dem Handy, dass ich halt rumgefahren bin, Fotos gemacht habe. Dann findet es Anklang, du kommst ein bisschen da in die Szene rein. Dann meine erste Kamera so wirklich gekauft, habe die Fotografie total für mich entdeckt und dabei war halt das Motorrad sozusagen immer mein stillstehendes Objekt, an dem ich üben konnte, einfach, wo man nicht irgendwie eine Person vor dir stehen, mit der du kommunizieren musst, sondern du kannst ganz in Ruhe alles ausprobieren.
Ja.
Und ja, dann ging das für mich immer mehr darüber, so dass man Erinnerungen festhält und es immer weniger um dieses Motorrad an sich geht. Und ich habe mich eigentlich relativ früh von den Zahlen, glaube ich, getrennt, weil das so einfach auch nicht für einen persönlich unbedingt nachvollziehbar ist, warum jetzt irgendwas gut ankommt und irgendwas schlecht und es dir im Endeffekt das Hobby nur versaut. Also du dann gar nicht unbedingt den Fokus halt drauf legst, was will ich denn jetzt machen, was macht mir Spaß, sondern eventuell den Fokus darauf, was kommt gut an. Und daher auch, ich habe auch Bilder hochgeladen, wie ich meine Wohnung streiche oder so, einfach weil es mir inzwischen echt voll egal ist, wie das ankommt, sondern für mich ist es mein Tagebuch. Ich lade da Sachen hoch, die ich gerne, wo ich am Ende des Jahres durchschaue und mich dann zurückerinnere und weiß, ah ja, cool, stimmt, da war das. That's it. Also da kommt auch bei mir sind heute, glaube ich, also momentan wieder mehr, weil ich mehr Projekte habe, aber also bei mir ist ja maximal die Hälfte überhaupt nur noch Motorrad-Content.
Also bei mir ist Tatsache, ich mag einfach den Prozess von vorn bis hinten. Also irgendwo hinzufahren, Fotos zu machen, vielleicht schon eine Idee im Kopf zu haben, nach Hause zu kommen, zu editieren, zu sagen, man hat hier so einen Pool von 30 Bildern, man pickt 5 raus, macht daraus eine Bildstrecke. Dann macht man die Bildstrecke, poste ich jetzt in die Stories, dann nehme ich die Unfold-App so, wie teile ich die auf, welche Bilder kann ich zusammenlegen. Also ich mache auch ganz gerne diese Collagen und setze irgendwie Bilder in Verbindung zueinander. Und das ist komplett dieser ganze Prozess, kreativ zu sein. Und der letzte Step ist halt einfach nur, es einfach irgendwo hochzuladen.
Ja, es ist einfach eine Aufgabe und damit schließt du die sozusagen ab. Also du hast diese Aufgabe gestellt bekommen, okay, ich möchte jetzt meinen Tag als guten Content verpacken und das schließt du damit ab, dass es hochlädt. Genau,
erst dann ist es ein Projekt. Also das muss gemacht werden, das ist auch der Part, der mir wenigstens Spaß macht. Also ich finde auch so, ey, wenn man so jahrelang Content hochlädt und jedes Mal eine beschissene Caption zu schreiben, ich habe das gehasst. Also
ChatGPT.
Ja, for real. Wirklich.
Ja, ich auch das ist die Lösung.
Genau, ich habe auch teilweise sowas gemacht, dass ich halt ChatGPT genutzt habe. Also das ist eine AI, die quasi dir einen Text verfasst, nachdem du ihnen ein paar Informationen gibst. So, schreib einen Instagram-Beitrag für mich und ich war mit dem Motorrad unterwegs da und da und da. Und dann schreibt er dir eine Caption oder so und dann sagst, ah, mach kürzer oder so. Funktioniert sehr gut.
Das ist auch nie schwer gefallen, weil ich auch eher so den Milan-Aspekt gefahren habe, wenn ich aktiv Content gemacht habe, dass ich einfach auch das Tagebuch mäßig genutzt habe und ich brauche mir gar nicht überlegen, was ich hier gerade hoch, also was ich darunter schreibe, weil das ist das, was gestern, heute, wann auch immer passiert ist.
Ja.
Und das schreibe ich halt einfach da rein und ich recycle nicht irgendwelche Bilder von irgendwann, ja, wo ich mir dann was ausdenken muss.
Jahrelang.
Das war halt immer so unser Ding. Und nochmal zu dem Ding, ich habe irgendwie so zwei Modi. Entweder ich bin aktiv drin und wenn du drin bist, dann bist du drin, oder ich bin raus. Und so ab und zu mal reinzugehen, kriege ich irgendwie nicht hin. So wie jetzt zum Beispiel Milan sagt, er sagt, er macht ein Tagebuch, aber du hast auch mal jeden Tag ein Tagebuch gemacht oder alle zwei, drei Tage. Und jetzt machst du halt jede zwei Wochen oder jede Woche einmal oder so. Und da bin ich so, ich weiß nicht, wie ich da den Einstieg schaffen soll. Und
wenn du brauchst ein großes Comeback.
Ja, und mach dann lieber irgendwann einfach wieder ein Comeback.
Kann man ein Comeback empfehlen. Also ich finde, bei den Captions ist es halt immer, das wird immer dann schwierig, wenn du so künstlich versuchst, deine Audience zur Interaktion zu bringen. Also wenn du so offene Fragen stellst und so, das fand ich immer total unangenehm. Und das ist auch, wenn ich das lese bei anderen Leuten, finde ich das häufig unangenehm. Es ist natürlich cool, manchmal eine Meinung zu kriegen für irgendwas, aber das unterscheidet sich für mich auch davon. Und ich finde es viel angenehmer, wenn sich dann so aus dem Thema einfach ein Gespräch ergibt und Leute halt wirklich eigene Fragen dazu haben, wenn sie was sehen und dann irgendwie denken, hey, wie ist denn das hier? Und das danach fragen, das ist viel angenehmer. Also ich, ja,
genau. Ich hab auch eher gesehen, dass Leute eher also auf etwas interagieren, fragentechnisch oder Kommentar oder dergleichen, wenn du es in die Story suchen jetzt, weil es dann anonym ist und mit Bezug. Zum Beispiel haben wir ja darüber gesprochen.
Kannst du aber ja inzwischen auch als Kommentar. Gestern meinte,
Timo zum Beispiel, der schreibt uns ja relativ oft. Weil ich kann dann immer den ganzen Chat sehen und sehe halt, wie, in welchem Zusammenhang wir zuletzt geschrieben haben oder manchmal schreiben Leute einfach nur alle drei Monate. Du hast ja nicht immer zu jedem Namen jetzt ein Bild und ach guck mal, ja, der hatte ja damals schon da und da. Und das bevorzugen Leute eher, finde ich, als die Leute, diese Kommentarfunktion ist dann nur für Bots inzwischen.
Ja, gut, ja. Ich bin so raus aus dem Algorithmus, dass nicht mal die Bots mich finden.
Ja.
Aber ich nutze halt auch manchmal einfach keine Hashtags. Das könnte auch sehr viel daran liegen. Ja. Weil dann hast du halt keine Bots.
Ja, damit hast du einfach eine viel geringere Auffindbarkeit.
Ja.
Ist so.
Ja. Ich finde auch, es ist immer, Captions sind auch immer schwierig, wenn du keine Stimme zu der Person im Kopf hast. Also wenn du nicht weißt, wie die Person spricht und artikuliert, dann gibt man der Person so eine Stimme. Und dadurch ist es manchmal auch ganz anders artikuliert und dann kommt Geschriebenes manchmal vielleicht auch falsch an. Und das war immer ja was, wo ich mich schwer mitgetan habe. Wie verfasse ich meinen Tag so, dass Leute, die mich vielleicht auch nicht kennen, das trotzdem genau so verstehen, wie ich das meine, weil ich auch gerne über Sprache Witze mache und mich da ausdrücke und das auch ganz schnell nach hinten losgehen kann.
Ja, kenne ich. Also wie gesagt, ne, Troll Nummer 1, der natürlich auch gerne immer welchen Mist ins Internet schreibt und nimmst du den ernst und dann musst du, nee.
Meinte ich das nicht.
Also Dido hat wirklich nie die DRZ gekauft. So, ja. Aber sonst so andere Plattformen, also wie haben wir alle mal so ein bisschen YouTube gemacht, mal mehr, mal weniger. Es muss ja nicht YouTube sein, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Sebastian hat jetzt ein Edit letztes Jahr nochmal gemacht.
Ja, das war wie so ein Mini-Best-of 2022, ne?
Aber hast du dich dann wieder so heimisch gefühlt, dass du wieder zurückgefühlt und dachte so, schon eigentlich.
Also ich habe mich da schon so ein bisschen, war so ein kleines Rabbit Hole irgendwie.
Das war der, wo ich geschrieben habe, nice, dass du wieder Edits machst.
Ne? Wieder GoPro Edits hast du, glaube ich, sogar geschrieben. Ja.
Womit ist das gefilmt? Ist das
alles mit dem iPhone.
Ach, okay.
Ja. Beziehungsweise eine Aufnahme war, glaube ich, tatsächlich mit einer GoPro.
Okay.
Aber die, bei der man es am wenigsten vermuten würde, da habe ich einfach nur die Kamera so hochgehalten und mich selber quasi gefilmt vor der Mosel, wie ich da so lang gefahren bin. Und ansonsten, ich habe einfach ein Lied gefunden, was mich auch ein bisschen an die Zeit erinnert hat. Das war tatsächlich von Interpreten, den David und ich beide viel genutzt haben für unsere Edits früher. Ein holländisches Duo, glaube ich. Drulu? Also Drohe. Ja,
alle vier Comeback-Videos waren von denen.
Hast du, das wollte ich dich auch mal fragen. Also, wenn, ja, klar, das funktioniert sehr gut aufs Video, aber man hört er nicht auf den Text. Und irgendwann habe ich angefangen, auf den Text zu hören. Ja. Das ist alles komplett durchdacht bei dir, ne?
Ja,
das also der Text passt ja wirklich ins Video.
Das hat, also
ist mir aufgefallen?
Ja, ja, schon. Ja. Ich weiß ja, wie verkopft
ihr wart ja damals. Deswegen, also du auf jeden, ihr wart eigentlich beide so ein bisschen in der Entstehung bei diesem Video dabei. Ich glaube, ich habe dir auf jeden Fall mal das Lied geschickt und gesagt, hör mal, ey, das passt genau darauf.
Ich habe nur das Lied gehört, ich habe nicht den Text gehört. Und das ist ja so wie Night Ride letzten Endes Love Sick, ja, überhaupt nichts textalisch passt, also Wort. Also von den Text, von den Lyrics passt das überhaupt nicht zu dem, was in dem Video passiert. So.
Ja.
Währenddessen bei deinen Comeback-Videos und Drolo?
Ja, Drolo.
Drolo?
Ja. Drolo. Ich glaube, das ist auch nur noch einer mittlerweile. Die haben sich
durchgetrennt. Ach, krass, ist nur noch Dro.
Ist nur oder Lo. Aber Text, ja, der Text passt ja ins Video. Also das ist ja schon.
Ich glaube, ich habe das Lied gefunden und ist die Video-Idee so ein bisschen entstanden. Ne? Also das ist
auch
der coolste.
Das kenne ich auch. Erstens aber ich kann das halt nicht umsetzen. Ja, aber ich habe in meinem Kopf Drehbücher.
Bei den guten Videos kommt zuerst das Lied.
Eigentlich. Immer.
Ja, und also die beschissensten Videos sind die, wo du 3 Tage ein behindertes Lied suchst und anfängst zu schneiden. Also das ist ja auch, was, glaube ich, Leute nicht immer denken so. Aber dann fängst du an, ein Video zu schneiden, verwirrst es oder schneidest es nochmal anders quasi. Und du probierst ganz viel und du musst halt mindestens so Intro, Verse und die erste Refrain quasi mal so schneiden, damit du ein Gefühl bekommst, dass es funktioniert. Und letzten Endes schneiden wir nicht ein Video dann immer, sondern eher so 3 und dann der dritte hat dann ein Lied, wo es dann funktioniert. Also das war bei mir immer oder bis heute immer noch
mein
so.
Mein Traum damals bei den GoPro-Edits war sogar, dass ich Musik schon vorm Filmen der Sachen mal finde, ne? Dass ich ein Lied höre und beim Fahren, also jetzt wirst du ja sogar mit dem Sehner, kannst du es dann sogar dabei hören, das so brutal fühle und so arbeite ich jetzt auch, wenn ich jetzt Videos produziere, anderweitig. Dann, das habe ich dir ja vorhin zum Beispiel gezeigt, Martin, da habe ich beim Formdrehen habe ich mir schon als Konzept ein Lied gesucht und hatte das so ein bisschen im Kopf, wusste so den Mut dann auch und das ist also Traumvorstellung, ne? Da wenn du nicht dann nach dem Drehen guckst, was passt denn jetzt dazu, sondern davor einfach schon, das ist geil.
Also Love Sick, genau, das Lied kannte ich auch davor, ne? Da habe ich ein Video drauf schneiden und so. Also da gab mal so eine Liste von Liedern und da will ich ein Video drauf schneiden und dann haben wir das ja damals ausprobiert mit William auf der Autobahn, bei Nacht hat das funktioniert und dann okay.
Im Endeffekt jetzt diese ganze TikTok-Geschichte ist ja auch, dass du durch das Lied, durch den Sound wird der Inhalt eigentlich schon vorgegeben, so, ne? Oder du brichst den halt und createst irgendwie einen neuen Trend oder so, aber...
Ich weiß es gar nicht, du, vielleicht kann Sebastian das sagen, gibt es in CapCut so Templates quasi mit Musik und Effekten drauf, weil das ich sehe dann quasi denselben Track, den gleichen Effekt zur selben
Insta Zeit. Insta kann das doch jetzt mit diesen Vorlagen.
Genau. Ja, also Insta hat diese Vorlagenfunktion integriert, da, also...
wirklich jeder jetzt einfach die Trends nach, auch wenn du gar keine Ahnung vom Videoschnitt oder was auch immer hast, ne?
Im Prinzip schon,
du drückst auf Vorlage verwenden.
Oder wo muss man drücken?
Steht, glaube ich, in manchen Reels steht dann unten Vorlage also von verwenden und dann...
Die Voraussetzung ist immer, dass das in Instagram geschnitten wurde, weil dann sind halt in der App hinterlegt, wo die Schnittmarken sind, also bei welchem Timestamp von dem Lied. Und dann kannst du das einfach, wie so ein Template wirklich drüber stülpen und dann passt das.
Füge hier oder Video 1, 2, 3, 4 ein und.
Genau. Ist ja im Grunde eigentlich eine simple Funktion, aber nimmt auch so ein bisschen die Kreativität oder den Anspruch damit raus. Also eigentlich bin ich ein Fan davon, die Einstiegshürden für solche Dinge immer zu senken.
Ja.
Und grundsätzlich ermöglicht das natürlich auch mehr Leuten den Zugang zu Videoschnitt zu finden. Das finde ich ein gutes Ding. Aber es sorgt halt auch dafür, dass man eine komplette Inflation von Content hat, weil wenn jeder alles machen kann, dann hast du halt auch ultra viel Shit-Content dazwischen, der das Ganze so ein bisschen verwässert. Immer ein bisschen schade.
Ja, oder
aber es ist auch ein etwas elitärer Gedanke.
Ja, klar. Es ist dann schwer, da rauszubrechen aus diesem Gefühl, ne? Weil du auch immer das Gefühl hast, also A, weil es so schnelllebig ist, also ja, das Template war jetzt blöd, das nächste Template wird es ja dann wieder, Queste. Und dann bist du immer chase den Trend quasi, spielst das Algorithmus-Game und es funktioniert dann immer wieder mal, dass du dir selber sagst, ja, dann bleibe ich bei den Templates, wunderbar, so.
Aber es ist halt auch gar nicht mehr das, was du vorhin gesagt hast, du willst dir Gedanken machen, rausgehen, filmen, du kopierst einfach nur.
Ja, das ist also so funktioniert es doch letztendlich, also zumindest bei Instagram und TikTok, du hast irgendwelche Trending-Sounds, die speicherst du dir am besten noch alle ab, damit du irgendwie immer 4, 5 immer mindestens zur Hand hast, die gerade ganz gut funktionieren können. Und dann guckst du, welcher Content irgendwie dazu passt. Also so ist ja der Prozess.
Ja, und die richtig kranken Sachen, das ist ja das Gegenstück
zu dem, was du meintest.
Genau, und die richtig kranken Sachen entstehen ja, wenn du das dann noch minimal abwandelst oder so und dann ja auch wieder einen so ein neuer Trend,
Twist reinbringst. Genau. Ne? Ja. Also, ja. Aber er hat ja auch gestern mit euch gesprochen. Das ist ja letzten Endes, diese kurze Videos ist Trend gerade. Und ich bin der Meinung, es gibt immer einen Gegentrend zu allen.
Also, safe, ja. Und der ja, einfach ist alleine, weil es halt für manche, so wie ich jetzt zum Beispiel sage, boah, nö, ich fühle es nicht so, dann hast du einen Gegentrend, weil da werde ich nicht der Einzige sein. So ist natürlich auch mit jeder neuen Sache immer wieder Leute, die auch abspringen davon und die bei mir irgendwo. Also.
Ja, wobei es ja schon auch genug Commitment dann braucht, um zu sagen, ich finde das so sehr nicht gut, dass ich mich dann auch, dass ich wirklich eine Gegeninitiative starte und was anderes mache, auch wenn das jetzt vielleicht nicht erfolgversprechend ist. Ne? Du kannst natürlich auch in so eine passive Haltung verfallen, dass du dir denkst, ich bin einfach nur Kacke.
Ich meine, es ist schon in gewisser Weise kalkulierbar mit Gegentrends. Also ich glaube, der Podcast ist das beste Beispiel dafür. Der kam ja in der Zeit, wo alle Motovlogs gemacht haben, die so 10 Minuten waren, wo einfach viele 10 Minuten gequatscht haben, kein Inhalt da war, so letzten Endes. Und die Leute hatten keinen Bock mehr auf dieses Geschwafel. Und dann kommt der Gegenentwurf, der Gegentrend, dieser Podcast, der 3 Stunden teilweise lang ist, wo ausgiebig und detailreich in Dinge reingeschaut wird. Und letzten Endes hatte, finde ich, hatte sehr gut funktioniert, funktioniert immer noch sehr gut.
Ich finde aber, bei Podcast kommt da noch ein anderer Aspekt mit dazu, weil die anderen Content-Formen, die wir sonst, also die zumindest wir bespielt haben, sind ja alle visuell. Und ein Podcast funktioniert auch nur über die Audiokomponente. Das heißt, du kannst auch einfach, wenn du gerade irgendwas tun musst, bei dem du vielleicht nicht aktiv hinschauen kannst, aber zuhören kannst, einfach weil du deine Kopfhörer reinmachst, kannst du diesem Podcast folgen, kannst interessante Gedankengänge oder halt auch nicht so interessante dir geben.
Dann ist der Gegentrend das Medium in dem Form gewesen.
Ja,
also genau. Fernsehen war der Gegentrend für Zeitung irgendwann mal gewesen. Ja, genau. Ne? Kann man ja sagen, oder gibt es ja immer wieder letzten Endes. Aber die Nische bleibt ja die gleiche. Also du sprichst ja trotzdem die gleichen Leute ja irgendwo an.
Aber du hast ein anderes Bedürfnis, was du damit erfüllst.
Unterhaltung? Ja, die Vergleiche hinken halt alle immer so ein bisschen. Also du kannst bei jedem Vergleich sagen, na gut, Zeitung und Fernsehen, für Podcast gibt es auch Sachen, das muss nicht unbedingt ein Gegentrend sein.
Ein Gegentrend wäre ein langes Video.
Genau.
Ein langes YouTube-Video, 30 Minuten.
Ja.
Muss man aber auch wirklich sagen, dass YouTube am beständigsten ist. Ne? Also Instagram musste sich so oft neu erfinden. Klar, YouTube hat jetzt auch Shorts reingebracht, die funktionieren auch gut. Aber lange YouTube-Videos funktionieren seit 15 Jahren oder so. Ne? Also Instagram musste sich so oft neu erfinden und kopieren. Aber
ist auch die Plattform, die ich persönlich eigentlich am liebsten, am meisten nutze, weil sie mir auch am meisten gibt. Also ich kann ja einfach, ich suche jetzt nach, keine Ahnung, ich will einen Tisch bauen und dann schaue ich nach Tutorials, wie ich einen Tisch bauen kann und dann baue ich einen Tisch und habe direkt den Mehrwert daraus, den ich haben will. Und für mich, also ich habe viel in meinem Leben durch YouTube gelernt.
Ich wäre auch ein anderer Mensch ohne YouTube. Also das Hobby wäre ja schon anderes für uns alle.
Ich finde, das Geilste an YouTube ist halt, dass du nicht einfach mit einem endlosen Strom von Content zugeballert wirst, sondern dass es so eine Vorselektion gibt auf deiner Startseite oder deiner Empfehlung mit Dingen, die dich interessieren könnten, und du bist dann derjenige, der kuratiert und der sagt, ich will das und ich will das und ich will das, und du entscheidest selber, wie viel und in welchem Ausmaß konsumiere ich. Und das hast du halt bei Instagram schon nicht und bei TikTok erst recht nicht. Da bist du einfach in so einem Strom gefangen. Genau. Und du weißt nie, ist das nächste Video, was jetzt kommt, überhaupt wirklich für mich relevant oder interessant. In 90% der Fälle ist es irgendein Trash, der dich gar nicht juckt, und dadurch kommst du in so eine Goldgräberstimmung, dass du denkst, das nächste könnte aber gut sein. Und das finde ich ist eine ungeile Dynamik, die du auf YouTube gar nicht hast, weil auf du YouTube gehst gezielt hin.
Auch aktiv, genau.
Genau, du wählst selber aus, was interessiert mich.
Du startest bei
TikTok
mit so, ich gucke mir mal 2 Minuten TikToks an bis 5 Minuten und landest dann irgendwie bei einer Stunde und denkst dir so, what happened here?
Genau.
So, und dann da hätte ich von vornherein auf YouTube gehen können, und ich habe ja bis heute keinen Netflix und Amazon Prime eigentlich fast nie gehabt, weil ich habe so viel zu sehen auf YouTube.
Ja.
Ich habe einen Backlog, so, ich komme nicht hinterher quasi. Und ich finde bis heute YouTube, also so YouTube-Videos finde ich bis heute am geilsten. Nicht dieses produzierte High-Class, sondern einfach so YouTuber machen YouTube-Stuff und Casey Neistat oder...
Wäre auch tatsächlich das Medium, wo ich heute am ehesten sehen würde, wenn ich nochmal ein Medium bespielen wollen würde, dann wäre es, glaube ich, YouTube, weil ich einfach selber so viel daraus ziehe.
Und aber wärt ihr in der Lage, den Content zu produzieren, den ihr selber auch sehen wollt auf YouTube?
Nein, noch nicht. Also ja, das ist ja, natürlich hat man ja ein gewisses Bild und sieht von anderen Leuten, und wenn ich jetzt mein Stuff da mache, so, ja, es geht in die Richtung, da fehlt noch was und so. Also ich sehe, was es braucht und was es ausmacht. Ich sehe, was es braucht, aber ich krieg's noch nicht hin, so richtig so. Also ich sehe, dass es fehlt bei mir. So. Und so,
nee, es ist halt eben, also weil der Anspruch ja bei uns allen höher ist, als einfach, okay, wir reden rein und geben jetzt einfach wieder, sondern, also ich glaube, bei jedem ja dieses Video einfach auch viel Vorbereitung bedarf, damit es so wird, dass es deinem Anspruch entspricht.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die H2 filme, wie ich das auseinanderbaue, dann möchte ich eigentlich nicht einfach nur filmen, wie ich den Motor neu mache, sondern ich möchte dann auch zum Motor was erzählen können und da Mehrwert bieten und irgendwie auch einfach dann vielleicht den Weg, wie ich diesen Motor für mich gerade verstehe und das mir so aufarbeite und erkläre, das dann auch weitergeben, dass man halt irgendwie was davon hat. Und dafür muss man sich halt dann vor dem Video hinsetzen, bevor man in die Werkstatt geht und sich informieren.
Mhm. Und wesentlich mehr Film, als man braucht. Ne? Auch
würdest du, wenn du jetzt nicht gerade genau dieses Projekt vor dir hast, also angenommen, du bist dann jemand, der sich auch gerade eine H2 gekauft hat oder der Motor hochgegangen ist, whatever, der sich jetzt gerade damit befassen muss, wie funktioniert der Motor. Würdest du dir dann einfach aus Interesse anschauen, wie jemand über mehrere Stunden hinweg diesen Motor auseinandernimmt?
Nee, weil ich glaube, das ist ja gar nicht mein Ziel, weil dann würde ich ja drei Leute bespielen.
Also, aber es könnte ja was Vertreteres bei sein.
Ja, ich weiß, aber es geht ja eher dann so ein bisschen darum, das zu beleuchten, dieses Thema, was dabei zu lernen, aber das soll keine 1:1 Anleitung sein, wie du diesen Motor reparierst.
Nee, aber ich meine, aus der Perspektive heraus, also wer schaut sich das Video an, aus welcher Motivation heraus?
Entertainment oder was zu lernen?
Genau. Also und das ist im Prinzip, also darauf wollte ich hinaus mit meiner Frage, seid ihr denn überhaupt in der Lage, das zu produzieren, was ihr euch selber anschauen würdet?
Also für mich,
ich würde für mich die Frage mit Nein beantworten, weil der Content, den ich am Ende auf YouTube anschaue, ist nicht das, was ich mit dem, was ich jetzt hier auf Instagram sonst machen würde oder mit meinem Bike Live, was ich damit in der Lage wäre zu produzieren, sondern ich schaue mir dann irgendwie Sachen von Stuff Made Here an oder Smarter Everyday oder sowas. Also
David
so,
von Mark Rober gezeigt.
Ja, Mark Rober.
Weil die haben ja Eichhörnchen hier und ich sage, ihr kannte das Eichhörnchen-Video nicht.
Genau.
Ja, und er so, hat der einfach Kameras dann in den Garten gestellt? Ja.
Ja,
sowas. 20. Ja. 4K.
Den ganzen Tag gefilmt. Auf meinem Eichhörnchen-Account. Kanal, also, sorry. Ist ja YouTube.
Stimmt.
Doch, glaube ich, könnte
der
ich.
So, der ist so genau in der
Schule. Ich glaube auch.
Also ja. Bei mir ist es halt Entertainment mit Mehrwert, so würde ich es sagen, weil es natürlich, also wie ich ja schon sagte, keine Anleitung ist, aber trotzdem irgendwie einfach, du sollst schlauer rausgehen als vorher. Mhm. Und denke schon, dass ich das aktuell so bieten könnte, auch wenn ich da merke, dass ich halt, wie gesagt, vor jedem Mal, also um das kurz zu erklären, ich habe bei den H2-Videos ein bisschen mitgefilmt, deswegen ich habe zwar noch nichts hochgeladen und
nächsten Sonntag, 18 Uhr Video.
Aber deswegen
kann ich ja nicht am Samstag den Motor rausruppen müssen, eine Story machen müssen und sagen müssen, Sonntag, 18 Uhr kommt das Video, damit du Druck hast, wie Finn.
Ja, deswegen rede ich da gerade so drüber, aber ich merke, dass ich dann auf jeden Fall halt vorher mich damit auseinandersetzen muss, weil sonst ärgere ich mich und merke, ah scheiße, jetzt kann ich gerade nicht so genau was dazu sagen, wie ich eigentlich will.
Ich finde das auch so ein Rabbit Hole. Wie gesagt, desto mehr man sich anguckt, desto mehr man lernt, desto mehr sieht man, was andere Leute machen und so flawless einfach funktioniert. Und dann bist du auf einmal in diesem Rabbit Hole drin. Ich habe jetzt ein Video gefilmt und ich habe mehrere Sachen nochmal neu gefilmt. Ich habe einfach am selben Tag angefangen, das zu schneiden und gemerkt, nee, funktioniert nicht. Muss ich nächsten Tag mal neu drehen. Und dann ist halt natürlich, Musik ist das eine, ein Opener, ein Intro, immer dasselbe, irgendwelche Grafiken,
aber
irgendwelche
Einblendungen. Aber so darfst du nicht anfangen. Du musst dir eigentlich anschauen, bei deinem Lieblingskanal musst du dir die ersten Videos anschauen. Du musst dir schauen, okay, wo kommt das denn eigentlich her? Du kannst nicht bei jemandem, der das jahrelang macht, das als Maßstab für dich als Einstieg nehmen.
Ja, also das ja. ist, das weiß man ja alles. Das sind ja, ja Dinge, klar. die weißt du ja, aber trotzdem sitzt du davor und denkst, ja, das ist
das. Aber das versuche ich gerade bei mir ganz bewusst runterzubrechen, weil ich bin nämlich genauso. Ich möchte alles immer zu 110% ja. haben und dann habe ich nämlich bei mir gemerkt, dann kommt es nie, weil ich das nicht umsetzen kann.
Du musst diesen Good Enough-Punkt einfach finden. Good Enough.
Ja, ja weil ich habe dafür einfach ja gar nicht das Können, ein Video so zu schneiden, wie ich es in meinem Kopf gerne hätte. Da brauche ich ewig. So, und deswegen ist es gerade bei mir halt wirklich einfach nur, hey, mach erstmal, film das, schneid das so zusammen, dass es interessant ist anzusehen und dann ist es das erstmal. Und dann kann sich das entwickeln. Wenn das funktioniert, dann kann man dann drauf bauen und dann irgendwie schauen, dass man vielleicht ein Intro macht oder so. Aber ich miss echt am Anfang erstmal auch vielleicht ein bisschen, damit ich dieses Motorrad wieder zusammenkriege. Das sind echt fucking viele Kabel. Also das ist heftig.
Ja, vor allem halt die Kabel machen es. Ne? Also die, ja, ja. Die
hast du denn gerade ein Video, wo du das sehen kannst?
Wie ja,
das
ja,
ja. Ja. Gibt's Content auf YouTube dazu?
Nee, das nicht. Ich habe selber halt alles gefilmt.
Ja, aber ich meine, hast du irgendwo ein Vorbild?
Ich habe wieder so ein Werkstatthandbuch basiert, eine PDF, an der ich mich langhangel. So,
okay, krass.
Mal auseinanderbauen brauchst du es eigentlich.
Ja, aber
auseinander kriegt man es ja, immer.
Ja, also, auseinander kannst du ja jedenfalls geben.
Und dann ist, das sind immer so eine Komponente. Also ich baue es auseinander. Jede Schraube wird beschriftet, die rauskommt. Ich mache 100 Fotos mit dem Handy. Habe dann eine PDF, wo halt Drehmomente und so zum Zusammenschrauben wieder drinstehen. Und dann jetzt auch noch gefilmt. Und ich hoffe, dass ich deswegen das auch wieder zusammenkriege. Aber das Problem ist ja auch, baust du auseinander und jetzt steht die 2 Monate. So, und dann bau die in 2 Monaten wieder zusammen. Da hast du das nicht mehr im Kopf.
Nee.
Und das ist halt dann immer scheiße, ne?
Da filmst du dann allein schon für dich selbst, als genau. Gedankenstütze.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, okay. Vor dem Hintergrund, wie du es erzählt hast, kann ich mir auch vorstellen, warum ihr dann auch noch eine eigene intrinsische Motivation habt, das überhaupt zu machen.
Mhm.
Für mich ist häufig die Situation, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es für jemanden interessant wäre, was ich imstande bin zu machen. Also ich
fände es bei dir zum Beispiel total interessant, wenn du einfach mal zeigst, wie du ein Dekor erstellst.
Das ist halt so ein langwieriger, nicht systematischer Prozess, sondern ich immer wenn ich gerade Bock habe und Zeit habe, dann
mache
ich
das. Aber das ist ja auch schon eine Aussage.
Ich will bei Sebastian haben, dass die Sebastian ohne abwerten, andere Dekors ansieht und sagt, was daran gut ist, was gut funktioniert und was das nicht funktioniert. Oder seine Iteration deiner verschiedenen Dekore. Also wie ich ja meine Bilder nehme und sage, ich zeige euch das beste Bild von dieser Auswahl, das ist das beste Bild. Die waren auch noch zur Auswahl, aber die habe ich nicht genommen, weil das haut nicht hin und das ist das Bild. Deswegen, dass du den Leuten
einfach... Das muss man ja auch, das muss ja auch nicht so, weil du gerade so eine abwehrende Haltung einnimmst, das muss gar nicht sein, dass du jetzt dich über andere stellst und sagst, das und das, sondern dass du einfach erklärst, was du in den Bildern siehst und da sozusagen einfach Feedback zu gibst oder konstruktive Kritik und
das ist nämlich genau eine Gratwanderung, die sehr schwer ist.
Absolut.
Und ich will eben nicht, dass wenn ich sowas mache, dass im Subtext mitschwingt, ich kann mir das leisten, das zu machen, weil ich bin ja so viel besser als alle anderen, die sowas machen.
Aber das siehst du auch einfach ganz daran, ob Leute schauen oder nicht. Wenn es keiner schaut, dann weißt du, dass Leute deine Meinung irrelevant finden.
Ja, aber guck mal, wenn du jetzt sagst, guck mal, hier ist eine E-Mail-Adresse, ihr könnt mir euer Bild schicken und ich mache ein Bildreview und sage, was ist gut. Das ist den Leuten ihre eigene Entscheidung. Du surfst ja nicht hier durchs Internet und sagst so, Mensch, Euler-Style, was ist denn da los? Also ich hätte es anders gemacht. Dann machst du ja nicht, sondern die Leute haben freiwillig sich dazu entschieden, ich schicke auch mein Bild dir natürlich ein.
Ja,
und
das ist auch smart.
Und dann, es gibt natürlich, ich kenne auch Fotoformate, hier, Name fällt mir nicht ein, ist ja F-Stappers. Und die machen das brutal, ne? Die sagen ja auch, 1 ist Müll, 2 ist, 3 ist nur ein Schnappschuss, 4 gehört ins Portfolio, 5 ist Masterclass. Und die sind brutal ehrlich, ne? Die machen immer Xing, Shang, Shung und dann die Zahl, also brutal ehrlich, aber jeder hat das Bild freiwillig eingesendet. Die kriegen es aber immer noch hin zu sagen, also, es ist nur ein Schnappschuss oder pass mal auf, ich sehe hier gerade, du könntest das nochmal, ich kropp das mal hier so ein bisschen anders rein und dann steht das Motiv anders und so. Und letztendlich hilft man ja den Leuten so.
Und man muss auch einfach sagen, du hast dich jahrelang damit befasst, du hast ein Auge dafür. Das hat auch nicht jeder. Und da muss man auch, also ist es auch okay, finde ich, wenn man dann sich selbst das eingesteht, dass man sagt, okay, ich habe das viel gemacht, ich bin da gut drin, ich bin zufrieden mit dem, was ich damit mache und ich freue mir auch zu, anderen Leuten Ratschläge zu geben. Und wenn die den von mir haben wollen, dann ist es auch cool.
Du hast 1000 Bilder auf dem Profil geteilt. Wie viele Bilder hast du denn nicht gezeigt? Aus gutem Grund so letzten Endes, ne? Das ist ja, ja auch mal so ein bisschen, und auch deutsche Leute machen.
Wie, ihr macht Bilder, die ihr nicht hochladet?
Ja, ich zeige euch nur die besten natürlich.
Ich mache ein Fotoshooting, ja, dann habe ich davon 40 Bilder hoch. Alle, die ich habe.
So schön mit Shutter, also Sportaufnahme, Serienaufnahme, ja, und dann hey, einfach als Swipe.
Wollt ihr die 50 Bilder von gestern sehen, wo ich die Kamera auf Intervall laufen lassen habe für das Selbstbild?
Sorry, ja. Jungs, Bilder sind momentan nicht so gut, hab gerade keine mehr.
Ja.
Ja.
Da, genau in diese Falle will ich halt auch nicht tappen, dass man, also du bist ja auf Endlevel, was das angeht. Du hast ja immer nur zu einem Ereignis dann auch einen Post gemacht.
Nicht ganz so strikt, aber ja, also wäre mein Favorite, wäre das gewesen, ja. Aber genau. Ich musste auch, als ich dann aktiv drin war, weil jeden Tag, jeden zweiten Tag hochladen, habe ich auch ausgeschlachtet und mehr Sachen passiert einfach, ne?
Ja. Ja. Aber nie bis zu dem Level, über den wir dann gerade gesprochen haben, dass man sich dann eine Caption überlegen muss oder aus den Fingern saugen muss, sondern
das du wusstest ich auch immer, gefühlt,
was da. Nee, genau. Aber du wusstest auch immer noch, was dazu zu erzählen, weil du es nicht bis zu dem Punkt ausgeschlachtet hast.
Mhm.
Und das handhabt ja bei weitem nicht jeder so. Viele sind ja dann wirklich unterwegs und posten dann auch um des Postens willen.
Yeah. Und ich war heute beim Zahnarzt. Geht ihr gerne zum Zahnarzt? Nee,
es gibt so Profile und dann
also
scrollst
ne?
Du so durch und siehst das Motorrad in der Landschaft, aber das sind 20 Posts. Das, dieser Leben, da steht das bald schon wieder. Ey. Jeden Tag. Ich meine, ich war auch da an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will hier jeden Tag ein Bild posten. Ich habe das jahrelang gemacht, also von 2015 bis 18 oder so, 19 vielleicht sogar. Jeden Tag ein Beitrag. Ja, 2018. Jeden Tag ein Beitrag.
Aber das ist halt dieses typische, du machst es für einen Algorithmus, also lädst du jeden Tag von dem Bild vielleicht aus einem anderen Winkel am selben Spot was hoch, weil das geht halt gut im Algorithmus. Oder du machst es, weil deine Bilder eine Geschichte erzählen sollen, dann lädst du nicht 20 Bilder von einem Spot hoch. Und
also ein Rückblick fragt mich auch, war denn mein Gedanke da? Also,
ja, klar.
Ich habe das noch viel zu lange gemacht, da glaube ich, da war das auch so eintrainiert. Eigentlich, dieses Wachsen war ja kein Thema mehr. Also als wir auf Instagram waren, war das schon abgeschlossen. Wir haben das Facebook-Game gut gespielt und lange und wirklich gut. Und das war dann auch, da hat sich dann schon gezeigt, ja, das hat auch keinen Wert letzten Endes. Es hat auch keinen Wert, viral zu gehen mit einem Video und sich dann Leute ins Boot zu holen. Bei Instagram genauso. Instagram habe ich ja damals eine App gefunden, da konntest du auswählen, entferne jedes Profil, was dir folgt, ich konnte es einstellen, ne? Seit einem Jahr keinen Beitrag geliked hat oder kommentiert hat. Und dann sagt, ja, dann würde ich 6.000 Konten rausschmeißen und so. Ja, mach. Es hat sich ja nichts geändert, außer die Zahl ist eine andere oben geworden. Ne? Und aber trotzdem weiter jeden Tag gepostet und ein dummer Detailshot und ein dummes Helmbild.
Seid ihr noch privat oder ihr wart ganz lange Zeit privat?
Ja, wir sind jetzt wieder öffentlich, ja. Weil ich dann, genau, als ich dann angefangen habe, Sport zu fotografieren und die zu verlinken, haben die es halt nie gesehen.
Ja,
ja.
Ja, gut.
Ja, letzten Endes, ich finde es immer so ein Rabbit Hole.
Das ändert sich ja auch. Also ich habe auch Bilder einfach hochgeladen, die keine Geschichte hatten, wo es einfach, ne, wie ich genau das, was ich eben gesagt habe, so am selben Spot, anderer Winkel. Und das ist ja auch was sich entwickelt über die Zeit. Dann dadurch, dass man so dieses Fotografie-Hobby vielleicht für sich entdeckt oder dass man irgendwie die Intention sich dahinter ändert. Und ist auch vollkommen okay. Also, das sollte jetzt ja gar nicht so ein Bashing dann irgendwie sein für jemanden, der vielleicht nur am selben, das ist halt eine andere Intention. So, der macht es für was anderes und.
Wie ich ja gestern erzählt hatte, dass ich mal jemanden kennengelernt hat, der meinte zu mir, dass er Instagram als Browser-Game betrieben hat. Also jeden Tag einen Beitrag, zwei Stories und dann boostest du diese Zahlen da, die Hashtags, die funktionieren am besten und es war einfach nur Browser-Game und oh, lustig, wie es wächst.
Das ist eine Zeit lang auch einfach so effizient, wie es ging, gemacht und das waren auch, also. Das macht auch Spaß, wenn du Sachen so optimierst und irgendwie da dann irgendwie rausfindest, okay, die Uhrzeit, die Viertelstunde früher ist noch ein Ticken besser für mich und
Da hatte ich nie so eine Faszination für. Und das sage ich als Marketingmensch.
Nö,
ich habe das auf Facebook, konnte man ja Beiträge planen und da habe ich immer, glaube ich, 7.30 Uhr
gemacht. Ging auch für Insta.
Oder 7 Uhr.
Ich habe das auch für Instagram eine ganze Zeit lang gemacht, dass ich also
wirklich. Ja, aber mit einer für Party-App, ne?
Nee, das ging in die Business Manager von Facebook.
Okay. War schon nach mehr Zeit. Aber da fand ich es dann immer so, zur Schule fahren, nee, ich glaube 6.30 Uhr war es mal, wenn Leute zur Schule und zur Arbeit fahren und ihr Handy aufmachen aus Langeweile, dann bin ich der Erste, der gepostet hat. Geil. Das war immer so 6.30 Uhr, perfekte Zeit.
Aber wenn man das dann so richtig weit spinnt, Das finde ich bei JP immer so krass.
Ja.
Der lädt ja seit Jahren um 12 Uhr hoch. Und
11.30
Uhr. 30,
ja, Mittag, ja, okay, da habe ich mich direkt geoutet.
Genau. Wir haben uns also, ja auch das Ad-Fans hier.
Ja, also das einfach, wie sich Leute, und das kriegt man auch in den Kommentaren immer mit, wenn man dann früh sowas schaut, wie Leute das so fest in den Alltag aufnehmen.
Ja, ja.
Und ich? Das ist, ja, das finde ich schon krass. Also
ich gucke es jetzt nicht, wenn es rauskommt, aber wenn ich nach Hause komme und da ist kein JP-Video in der Abo-Box, dann freue ich mich auch so, was ist denn hier?
Was? Was mache ich denn jetzt?
Ja, was gucke ich dann jetzt als erstes beim Essen?
Mhm.
Aber auch hier, der Gegentrend, ne? Ich habe auch letztens überlegt, also wenn man sich mal fragt, wer ist der größte Motorrad-YouTuber?
Ja, da musst du ja unterscheiden, wie aktiv soll denn dieser Motorrad-Content sein? Also soll da noch ein Schwerpunkt auf Motorrad liegen oder ist das jemand, der auch mal Motorrad gefahren ist?
Nee, sehr Motorrad-Content macht bis heute.
Und dann Querli.
Nee. Bei Weitem nicht.
Also Deutscher oder? Deutscher
nee, weltweit.
Ach so, ja gut. Das weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Soichi-Dings, oder?
Ichi-Boots, ja. Aber mit Meilen, ne? Also letzten Endes, was auf YouTube am besten geht, an Motorrad-Content, ist Motorrad, Reisen und auch eine Frau, aber nicht hier mit ich bin eine gut aussehende Frau und lass das hier jeden wissen. Also
nicht objektifiziert.
Ja, genau. Und es sind immer Videos, 20 bis 30 Minuten, ne? Zeigt ja, ist ja wohl der Gegentrend, also macht absurd Aufrufe. Also.
In welcher Größenordnung spielt sich das so ab?
Ja, ich gucke Itchy Boots. Also kann ich ja jedem empfehlen, Itchy wie juckend, ne? Da kommt es her. Juckende hat jetzt 1,5 Millionen Abonnenten, aber macht dann halt auch jedes Video mindestens eine halbe Million bis halt wenn die ein bisschen älter sind, 1 Million, 2, 2, 1.
Wahnsinn.
Ne? Und dann halt so 2.
Ist das ein Mädel?
Mädel ist eine Niederländerin.
Ah, schmeichlich.
Und ja, verfolge ich auch schon länger.
Keine Ahnung, warum das jetzt das erste Wort war, was mir in den Kopf gestellt.
Ja.
Aber ich habe mal, also wenn du wirklich diese Aufrufzahlen so, ne, zu mir ist, in einem Monat gerechnet, ist die größte. Letzten Endes.
Wahnsinn.
Ja. Klare Empfehlung da meinerseits.
Mir ist vorhin noch eine Sache eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das relaten könnt. Das kann auch nur so ein ganz dummer Gedanke meinerseits sein. Aber ich habe mit Martin schon mal darüber gesprochen, wenn es allein um Kameras geht, um was zu produzieren. Ich funktioniere am besten, wenn ich so limitiert werde. Also wenn du mir jetzt eine Filmkamera und eine Fotokamera in die Hand geben sollst und ich soll beides gleichzeitig machen, ich werde akzeptable Sachen abliefern. Aber gib mir nur ein Werkzeug und damit liefere ich richtig ab. So,
Hammer. Ne?
Und ich bin auch selbst dann beim Prozess viel entspannter dabei und ja, habe ein besseres Gefühl dabei. Und den Gedanken, zum Beispiel nur YouTube zu machen und sonst nichts.
Ja.
Ich weiß nicht warum, aber ich finde den richtig angenehm.
Es gibt auch Leute, denen folge ich nur auf YouTube und klicken auf Instagram nichts
ja,
mit.
Genau.
Das ist ja auch immer, ich finde, jedem liegt irgendeine Plattform immer am besten. Und auch passt da mit seinem Content am besten hin.
Mhm.
Und alles andere ist ja dann so ein bisschen, ja, vervollständigt das. Und wenn du jetzt noch sehen willst, wie ich mir morgens die Zähne putze, ja, dann kannst du mir noch hier auf Instagram folgen. Aber der Kern-Content findet eigentlich immer auf einer Plattform statt.
Und bei mir ist es dann so immer gewesen, es ist richtig selbstgemachter Stress. Aber als ich YouTube immer aktiv gemacht habe, habe ich gedacht, ey, wenn ich ein YouTube-Video hochlade, soll ungefähr zeitgleich der gleiche Content auf Insta sein. Der Content auf Insta pusht das dann auch noch. So, Traumvorstellung wäre mal, du veröffentlichst ein YouTube-Video, wo gleichzeitig eine Kurzversion als Reel online geht, volle Version auf YouTube, sowas habe ich in meinem Kopf, aber das ist nicht möglich in der Praxis. So, ne?
Ja, dann ist es halt ein Job, dann ist halt Vollzeit, ne? Da genau, kannst du es machen, aber nicht als Hobby.
Und bei der Art von Content, die wir zumindest, wie wir sitzen, eine ganze Zeit lang auf YouTube gemacht haben, das waren ja auch immer irgendwelche aufwendigen Edits, die manchmal von einzelnen Ereignissen, manchmal aber auch von der ganzen Saison das zusammengetragen haben. Da wird es ja dann noch schwerer, ne? Und da fließt dann so viel Arbeit allein erstmal ins Auswählen, was habe ich an Material, was kann ich dafür nutzen, was will ich dafür nutzen.
Das wollte ich sagen. Also wenn du jetzt in den Edit mal wieder nach langer Zeit machst, dann machst du ein Jahresedit, das ist ja wirklich pain in the ass. Dann sichtest du ja dein ganzes Jahres-Footage wieder.
Ja, da kann ich nur empfehlen, einfach wenig zu fahren.
Ja.
Dann hat man nicht so viel
Content. Oh, das kann ich.
Also das war tatsächlich bei mir der Schlüssel zum Glück. Ich hatte einfach gar nicht so viel Content und bin dann einfach mein iPhone durchgegangen, geschaut, was habe ich da noch an Aufnahmen.
Du hast doch einfach aus der Fotos-App diese Rückblende genommen, Sebastian.
Ja, ich habe einfach nur ein anderes Lied drunter gelegt.
Aber da haben wir ja, Martin, wir haben da ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, so, wenn du auf Instagram bist, da habe ich auch mal ein bisschen ein Problem mit. Früher war ich so irgendwie brutales Mitteilungsbedürfnis und gerne alles zeigen, was man macht, ja, und auch noch zum gleichen Zeitpunkt.
Ja.
Und das baut bei mir aber dann irgendwie einen Druck auf, den ich langsam so abgelassen habe und gesagt habe, ey, ich habe gar kein Mitteilungsbedürfnis mehr. So, ja. Weißt du, was wir gestern gemacht haben? Wir waren gestern wirklich an einem Spot. Milan ist da asozial krass gefahren. Wir haben alle super geile Videos gemacht.
Ja.
Also ich habe noch nicht mal eine Story dazu hochgeladen und ich habe richtig geile Videos.
Ja, deswegen standen wir ja gestern da und ich meinte so, soll ich mal Story? Hat irgendwer Instagram gemacht? Nee.
Ja.
Ja, ich mach mal Story.
Und,
wir sind hier zusammen.
Und ich mag den Gedanken, und das ist ja auch dann YouTube, einfach erstmal das alles für mich zu durchleben. So war das ja auch damals mit GoPro Edits, wo Insta noch nicht so war.
Ja.
Und im Nachhinein gehe ich rein und habe da halt meine Zeit. Aber jetzt lebe ich im Hier und Jetzt und muss nicht das noch gleichzeitig teilen und mir Gedanken machen. Wie teile ich das? Und das würde,
Aber ich benutze auch noch Social Media. Also, dann sehen ja meine Freunde, dass ich mit euch Zeit verbringe. Also Nick und so hat ja auch gern gesehen, dass ich hier bin und Maxim und so. Also für die teile ich es ja letzten Endes.
Mhm.
Auch auf Setets Kanal ist letzten Endes. Da gibt es auch eine Handvoll Leuten, die folgen uns seit Jahren und die sind da hinterher und dann teile ich das auch so ein bisschen für die, weil die ja interessiert sind und korrekt sind. So.
Ja.
Ich sehe mal gar nicht die große Masse. Ich weiß, das ist ein ganz kleiner Bereich für den Masse.
Ja, und ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf, das sind einige Leute, die das sehen und ich möchte da nicht irgendeinen Rotz hochladen. Und es muss immer irgendwie cool und Mehrwert haben. Entweder cool geschnitten, optisch nice oder ein bisschen was Privates mitgeben. Und am liebsten würde ich es weglassen und mich auf eine Sache konzentrieren. Und vielleicht wird das auch mal der Weg irgendwann so, ne?
Ja, du meintest ja, also fernab vom Motorrad-Content hast ja keinen...
Nö, ich habe echt
sagst, kein, ich würde das hochlernen.
Nee, ich habe echt so kein... Früher hatte ich das echt doll. Also so, ich will zeigen, was ich mache. Ich will zeigen, was ich mit meiner Freundin mache. Das habe ich alles nicht mehr.
Vielleicht ist es einfach... Wir sind zu lange in Social Media drin. Also weißt du, die Generation, die ja in Social Media durchgespielt hat, in allen seinen Formen.
Ich habe das ja auch alles gehabt. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt... Ich habe ja schon sehr viel Bestätigung im Internet bekommen. So,
ja, klar. Ne,
die, wenn man das noch nie hatte, kann ich mir vorstellen, jetzt viele wünschen sich das. Ich habe das irgendwie schon durch. So, ne?
Ja.
Auch
das ist ja nichts Erstrebenswertes mehr.
Nee, das Alter, dass du halt dich so ein bisschen hinterfragst, was hoch interessiert das eigentlich überhaupt wen und wofür mache ich das denn überhaupt und was ist irgendwie so, was ist das große Ganze dahinter und
das allein ich habe deswegen, Martin ist nicht nur wegen des Videos hier, sondern konnte noch einen zweiten Auftrag erfüllen, das ist ganz cool. Ich habe mir in Berlin ein Gepäcksystem fürs Motorrad gekauft und der Typ, von dem ich das gekauft habe und wo Martin es abgeholt hat, der macht auch irgendwie auf Online-YouTube-Videos oder, ne, YouTube-Videos nicht, der macht Instagram, glaube ich. So, auf jeden Fall hat er im Nachhinein jetzt erfahren, dass ich da
weiß er, dass du das jetzt bist.
Ja.
Weil die Konstellation ist ja so, da gibt es jemanden, der fährt Motorrad und fährt TED und so ein bisschen, ist aber mein Alter und noch älter. Und er hat das Set verkauft in Berlin. Und ich habe es für David halt abgeholt und hatte auch mit dem ein bisschen geschnackt, aber habe jetzt nicht weiter durchblicken. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin YouTuber oder der David ist das so. Und wir hatten dann nochmal kurz auf Insta geguckt und hatten ihn gefunden.
Genau, und dann habe ich ihn, glaube ich, einfach gefolgt, so, weil der macht dann so Adventure-Kram, Offroad-Sachen. Der hat so einen T5 auf Offroad und Camper und so. Und dann schreibt er mir so, ja, moin, krasser Kanal. Ich hoffe es einiges Tages, auch mir eine Community aufzubauen. Hab gesehen, du hast ein paar Jahre Vorsprung und sowas bekomme ich oft mit. So, Leute haben das Bedürfnis, oder wenn sie mitbekommen, du hast irgendwie mega viele Follower, boah, wie ist das so und so? Und das, du stummst so voll ab, ich habe das schon gehabt, so, ich habe die Bestätigung schon bekommen und er wünscht sich das ja anscheinend, aber es ist halt gar nicht so toll, wie man denkt, so denke ich.
Habt ihr das als was Positives wahrgenommen? Irgendwas, was so Identität stiftet oder eher als was Arbeit macht und
ich glaube, in den Anfang 20ern ist das schon ein schönes Gefühl, wenn man irgendwo Bestätigung bekommt, so, und da bin ich auch dran gewachsen irgendwie.
Aber ist es die Bestätigung oder ist es wirklich, dass du Mehrwert auch daraus ziehst, mit den Leuten in Kontakt zu treten, also wirklich eine Community zu haben, dass die dir
dass sie
nicht nur sagen, wow, cooler Content, so, sondern dass die mit dir interagieren wollen, dass du mit denen in den Austausch gehst. Nee,
das ist, glaube ich, also wenn du mich mit 21 gefragt hättest, wäre es, glaube ich, oh geil, viele Follower und natürlich auch ein bisschen Community, und das hat sich dann so voll gewandelt. Ich bin jetzt froh, wenn ich meine paar Leute habe, wo ich merke, die sind seit 10 Jahren dabei, die interessiert alles trotzdem und man schreibt mal so ein bisschen auf privater Ebene und dieser Community-Gedanke, der ist jetzt, kommt jetzt immer viel mehr. Also lieber weniger Leute, starke Community, viele Kommentare, Nachrichten, in Austausch treten, anstatt hohe Zahlen.
Ja, der, was du und ich vielleicht ein bisschen so machen, ist ja quasi immer noch im Hobby zu bleiben, aber das Hobby wandelt sich ja für uns, aber wir kommunizieren es auch immer noch und immer noch so, es gibt auch noch das, ich würde so gerne mit Ted, Sebastian halt auch fahren oder so ein bisschen Offroad mal mit Sebastian oder mit
das
euch.
Das willst du nicht, glaub mir.
Doch, doch will ich.
Musst du sehr lange auf mich warten, glaube ich.
Ja, ist alles cool. So, und dann kann ich dir vielleicht auch ein paar Tipps geben und dann wird es besser, dann hast du Spaß mehr und so.
Martin, hier steht Durchfahrt verboten.
Nee, aber halt.
Martin,
aber,
ich hatte aber gerade eine Fritz-Cola, ne? Also meine Hände, die
sind Menschen. Sebastian kriegt seinen Fett weg.
Ich würde euch auch ganz gerne halt so diese nicht nur Supermoto und noch mehr zeigen und so. Und genauso anderen Leuten halt, so dass das Hobby ja mehr zur Verfügung stellt als Supermoto Willis Landstraße. Let's go. So, das machst du ja auch so letzten Endes. Du zeigst ja so mehr Reise, Travel. Bildest halt immer noch eine Community oder.
Aber nur auf Storybasis, ganz wichtig. Ne? Ja. Alles nach 24 Stunden muss es verschwinden.
Funktioniert ja auch.
Es darf nirgendwo länger
liegen. Wenn nicht, kann ich die Leute ja auch anschreiben. So, also wenn sie nochmal was wissen wollen, so. Also mir haben ganz viele im Gepäck das Thema angeschrieben, oh, das brauche ich. Und ja, da kriege ich mal Bestätigung, dann ist ja nicht mal, weil ich dein Gepäckset gekauft habe. Nee, Babcast hat auch eine Community. Also letzten Endes, wir würden das gleiche Gespräch hätten wir
hallo
gestern.
Hallo Timo, Joker Movie Vlogs.
Ja, hallo Supermoto Rennleitung.
Das ist die Community.
Das ist die no, zwei Leute.
Wir sind Dreier gespannt.
Ja, für die zwei Leute machen wir Podcast hier.
Hast du mal überlebt, mit den beiden eine Folge zu drehen?
Das sind beides so eine, für mich auch so Wessis, ne? Also einmal in den Ruhrpott gefahren, da kommt der eine hoch, der andere kommt runter, wunderbar.
Wenn du aus einer Straße rauskommst, bist du ja für dich schon im Westen, Martin.
Das ist Holland hier. Ja. Wenn ich hier falsch abbiege, bin ich wirklich in Holland. Aber letzten Endes, Broadcast hat eine Community. Ist ja nicht so, dass ich jetzt unglaublich, ne? Also ich mache gerne Videos für mich, ich mache gerne Fotos für mich, so. Quatsch auch gerne mit euch, aber ich muss nicht mit Mikrofonen an euch dahin hängen oder so. So letzten Endes. Das machen wir ja für andere Leute hier gerade.
Ich finde, das Coolste bei einer Community, und das war das, was mir diese Twitch-Zeit so ein bisschen gezeigt hat, ist eigentlich, wenn du es gar nicht mal schaffst, dass das alles auf dich zuläuft, sondern dass die Leute untereinander kommunizieren.
Ja, ja.
Das ist halt das Geilste. Und das ist halt auf Twitch immer verhältnismäßig einfach, weil der Chat ja immer interagiert. Und gerade in der Werkstatt, wo ich dann vielleicht auch mal nicht auf dem Bildschirm schaue, schreiben die Leute untereinander. Und du schaffst eigentlich nur so einen Raum. Und da sind Leute mit gleichen Interessen. Und die tauschen sich aus. Und das ist halt für mich immer so ein bisschen das, was auf Instagram so ein bisschen schade ist, weil das findet ja alles immer nur so in eine Richtung statt, also zwischen mir und einer Person. Mhm. Und das ist da leider nicht so möglich, aber wenn man das schafft, einfach die Leute auch untereinander zusammenbringen, dann macht das richtig Spaß. Das ist wirklich cool.
Also, ja. Oder Discord aufzumachen, den man nicht pflegt.
Ich habe erst überlegt, ob ich es anspreche, aber ich dachte mir, komm.
Ja, mich hat da auch schon...
Ja, ich weiß, wer, ja. Ja, da sind wir halt auf, also auf Discord hast du mit Bots dann irgendwann Probleme und so. Und
kriegen wir dann auch nochmal in den Griff.
Das, also ich glaube, wenn ich dir das aus Management-Sicht sagen darf, haben wir ein bisschen groß gestartet. Hätte man klein halten sollen, so ein, zwei Kanäle, auf denen ist richtig was los. Und wenn man dann merkt, okay, der Bedarf ist da für eine einzelne 125er EXC-Gruppe, dann gibt es die. So, aber erst bei Bedarf.
Ja. Und dann Discord ist ja das 125er Forum nachempfunden. Mit allen Threads und so.
Ja, gut.
Ja, okay. Also jeder, der eine spezifische Frage hat zu einer Yamaha WR 125, kann die da in den Thread schreiben, so. Und kriegt da eine Antwort. So war die Idee von dem Bot.
Genau, inzwischen.
Mein sexy Pix hier.
Eigentlich ist es Martin.
Ja.
Ja.
Nee, einfach mal. Sebastian, was müsste passieren, dass du nochmal anfängst, YouTube zu machen?
Ich glaube, da könnte nichts passieren. Was
Arbeitslosigkeit.
Hartz IV. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, selbst wenn ich arbeitslos wäre, würde ich jetzt einen anderen Weg einschlagen und erstmal andere Dinge versuchen. Mhm. Ich glaube, das ist auch so das ganz große Leitmotiv, was so dahinter steht, warum sich mein Content so entwickelt, wie er sich entwickelt. Nämlich im Moment einfach wenig. Die Zeit, die mir noch bleibt, die will ich auch für andere Dinge nutzen, weil ich, also solange ich denken kann, war ich nie wirklich eingleisig unterwegs, sondern habe immer versucht, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Und ich weiß nicht, also so, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese ganze Motorrad-Supermoto-Thematik für mich so ein bisschen erschöpft ist und mir das immer noch so einen eigenen Wert verbringt, also das Fahren.
Da stellst du ja sonst halt auch Reisen. Hinten an.
Bitte?
Genau, da stellst du ja sonst auch hinten
genau,
an.
Genau, also den Fahrspaß muss man ehrlicherweise sagen, wenn man auch darauf bedacht ist, Content zu machen, der steht jetzt nicht komplett im Hintergrund, aber der leidet schon auch darunter, dass man dann meinetwegen einen 8 oder 10 Kilogramm schweren Rucksack mit Foto-Equipment mit sich rumschleppt.
Und dass du nach jeder dritten Kurve anhältst und dass du nochmal umdrehst. Und
Das ist einfach irgendwo auch ein bisschen belastend. Und wenn man das ein Stück weiter rausnehmen kann, dann ist so dieser Selbstzweck Motorradfahren wieder mehr da. Und dann ist das was ich auch gerne mache und bei dem ich vielleicht manchmal dann auch Bilder mache, aber bei dem halt nicht mehr so eine ganz krasse Verknüpfung da ist.
Da brauchst du auch eine Limitation. Eine Kamera, so eine kleine. Einfach die so einen kleinen Rucksack, fertig.
Ja, aber nichtsdestotrotz hätte ich ja immer noch die Problematik, dass ich dann wieder anhalten würde.
Aber du kannst dich auch da limitieren, dass du sagst, ein Bild pro Fahrt.
Ja, ich glaube dann...
Dann ärgerst du dich, wenn dann irgendwo noch die nächstbessere Gelegenheit kommt. Ja. Das passt eigentlich mit mir als Person.
Ja. Einfach eine Kamera, also weiß ich nicht, so wie hier die Ricoh GR. Eine Brennweite, fertig. Und dann kannst du halt anhalten, kannst mit der Fotos machen, aber Tele geht nicht. Unschärfe geht halt nicht. Video kannst du auch nicht. Du kannst halt nur fotografieren und weißt, was die Kamera kann und was du daraus erwarten kannst.
Liebe das.
Aber
das vereinfacht das bei mir ungemein.
Find ich auch einen guten Ansatz. Also das macht das mit Sicherheit schon mal wieder zugänglicher und praktikabler, auch wenn man wenig Zeit hat. Aber für mich sind dann noch zu viele andere Dinge, denen ich auch Aufmerksamkeit schenken will. Deswegen ich will nicht meine ganze Zeit da reinstecken. Es macht schon Spaß, aber meine Neugier für andere Themen ist dann irgendwie zu groß. Ja, genau. es sparkt schon noch Joy, aber nicht mehr so krass, wie es das früher gemacht hat. Und andere Dinge sparken meine Joy dann schon noch mal ein bisschen mehr. Also ich wollte seit Ewigkeiten Klavier lernen. Ja, das habe ich mir dann zu Weihnachten ein Klavier besorgt. Ja, auch
kannst
so,
du schon?
Auch so
kannst
die,
du alle meine Nerven schon?
Ja, wollen wir in den Band
kann ich vielleicht sogar?
Ich wollte mir wieder eine Gitarre kaufen. Ne?
Mega. Damit starten wir durch.
Dann jetzt musst du David und ich mehr entscheiden, wer der Drummer und wer der Sänger wird.
Du bist doch der Instrumentenmensch. Was spielst du?
Du kannst ja Flöte.
Ja, du kannst ja Dings.
Ich kann keine Flöte. Hier.
Was war das nochmal?
Du kannst ein Blasinstrument spielen. Genau.
Horn. Ja, kann ich.
Siehst du?
Aber also was sind wir denn für eine Band, wenn wir aus einem Klavier?
Eine Ska-Band.
Alter, Sebastian hat nur gesagt, dass er sich jetzt das beibringen möchte.
Ihr braucht doch ein Ziel.
Wir sind jetzt in dieser Band-Thematik gelandet.
Hast du schon einen Account für deine Sachen?
Wie nennen wir uns? Die Itchy...
Played by Eos.
Played by Eos,
ja. Die Itchy Scratchers.
Die Itchy Scratchers.
Rap Band.
Oh Gott.
Den selben Song nochmal.
Nee, aber das war zum Beispiel ein so ein Ziel, was ich mir gesetzt habe und wo ich es gar nicht geschafft habe, bei dem Platz, den Motorradfahren und Instagram und zeitweise vorher halt auch YouTube eingenommen hat, dem überhaupt so nachzugehen. Und ich genieße das voll, dass ich dafür jetzt wieder die Zeit habe, dass ich auch mehr Möglichkeiten oder mehr Zeit hatte, um meine Beziehung zu pflegen.
Ja, ja.
Ich habe auch gerade voll Spaß an meinem Job und selbst wenn das manchmal kacke ist, spät nach Hause zu kommen, merke ich einfach, dass mir das schon Bock macht und ich da gerne vorankomme. Und ich will nicht alles hinten anstellen, um dieses Motorradding am Leben zu halten. Vor allem, wenn ich gar nicht so die...
Ja, dann killst du es noch schneller. Wenn du sagst, aber, ey, alles hier links und rechts liegen lassen und so. Und dann irgendwann bist du ja wirklich in so einem Punkt, wo du sagst, ey, scheiße, war einfach. Ich hätte schon längst zurückfahren müssen, hab den Punkt verpasst und jetzt ist es eigentlich kaputt.
Ist auch die falsche Priorisierung für ein Hobby. Also wenn du das Beruf machst, dann ja.
Ja, aber mit dem Aufwand, der nötig ist, um das ganze Game so richtig am Laufen zu halten, bist du schon bei mehr als
Hobby. Ja, dann hättest du es als Beruf machen müssen. Das genau. ist halt genau
und
das der Punkt.
Das war für mich irgendwie klar, das hat sich irgendwo auch rauskristallisiert, das will ich nicht machen, weil die Kreativität, die es dafür braucht, die kann ich nicht in der Regelmäßigkeit mitbringen. Und wenn ich darauf angewiesen bin...
Bist du kreativ, deswegen kannst du nicht beruflich machen.
Das weiß ich nicht. Danke, aber Glaube ich nicht.
Naja, Trends folgen ist nicht kreativ.
Nee, das stimmt. So, also das wenn du einfach nur das Medium bedienen willst, dann ist die Kreativität nicht der
limitierende Faktor. Wir können ja uns darüber unterhalten, wie kreativ Annika, Sören, Kuhle, Wo und Ho sind. Ne? Also ohne, also, wir lieben die alle, aber es ist ja halt nicht so kreativ letztendlich.
Und da, also das ist nicht böse gemeint, gar nicht als Vorwurf oder so, aber da werde ich meinen Ansprüchen dann wieder nicht gerecht. Also ich will nicht einfach jedem Trend hinterherrennen und einfach nur Content um des Content-Willens machen, sondern das soll irgendwo auch schon ein bisschen darüber hinaus liefern. Und das ist dann halt nicht kommerziell tragbar.
Nee, genau.
Und das macht einen auch dann, glaube ich, auf Dauer nicht glücklich. Und deswegen war einfach klar, den Weg will ich nicht beschreiten. Also kann ich das nur nebenher machen. Und wenn ich es nebenher mache, dann soll das nicht 100% von meiner Freizeit einnehmen. Also skaliere ich das runter und habe dabei noch die Möglichkeit, andere Dinge zu machen.
Ja. Und dann kann man aber auch in dem Punkt sich selbst so ein bisschen erlösen von diesen ganzen Qualitätshürden, die man sich über die Jahre aufbaut. Dann musst du eigentlich als logische Schlussfolgerung auch da ein bisschen runterfahren. Natürlich nur, was dir Spaß macht.
Bildbearbeitung, ne? Da kann man sich auch ausleben. Inzwischen, ich habe ein Preset, das funktioniert wunderbar. Und ich sehe Bilder, die mir so, früher hätte ich das einfach da weggefotoshoppt. Da bleibt jetzt so. Ich mache das nicht im Photoshop mehr auf. Mhm. So, ein Preset, fertig. So, was ich an Bildbearbeitung damals reingebuttert habe, so, den Mehrwert sehe ich nicht mehr.
Also bei mir haben, glaube ich, die wenigsten Bilder länger als 5 bis 10 Minuten Bearbeitung bekommen.
Bei mir nicht. Bei mir werden die mit dem Preset importiert und ich sortiere nur aus. Mhm. Also, habe ich keinen Bock mehr drauf inzwischen. Na, das ist ja auch letztens mir noch erzählt. Ich meine, das artet auch mal so aus und so richtig. Boah, hast du jetzt auch nicht mehr so im selben Maße so die Fotos zu bearbeiten und alles.
Ja, also wenn ich ein Foto so bearbeite, dass ich wirklich rundum zufrieden damit bin, dann geht da halt mindestens eine halbe Stunde rein.
Willst du ein Preset haben?
Hast
du es nicht schon? Nee, oder?
Hast du auch für dich auch schon Presets gebaut, aber dann wird halt nochmal drüber gebaut.
Genau, dann mache ich ja trotzdem,
also dann wird dann nochmal selektiv bearbeitet, dass das Motiv und der Hintergrund getrennt bearbeitet wird. Irgendwelche Stellen dann noch mit
Deutschland also machst du halt doch immer 100%, wenn wir zum Beispiel unterscheiden, wie du Masken legst und wie ich Masken lege beim selektiven Bearbeiten, dann ist das ja ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja,
das macht halt nachher dann den Unterschied.
Du kannst ja das ganze Motorrad auswählen und sagen, das ganze Motorrad heller und hier ein bisschen mehr
Schatten. Das macht dann nachher den Unterschied, ob du 5 Minuten oder eine halbe Stunde bearbeitest. Aber
Sebastian macht ja, glaube ich, hier die Verkleidung, den
Verkleidungspart. Nee. Also ich mache schon das Motorrad als Ganzes und den Hintergrund als Ganzes. Aber ich gehe dann zum Beispiel schon nochmal hin und mache nicht nur Gradationskurven, sondern ich gehe dann auch nochmal in Farbtonsättigung rein und schaue dann, okay, im Hintergrund ist mir das Gelb jetzt ein bisschen zu rotstichig oder das Blau ist mir ein bisschen zu gesättigt. Und dann gehe ich da wirklich rein und bearbeite alles nochmal irgendwie von Hand, versuche das Licht noch ein bisschen mehr zu formen, indem ich gucke, von wo kommt das, kann ich das mehr betonen, muss ich vielleicht noch dann meine Maske vom Motiv daraus ausschließen, damit das immer noch genug in den Vordergrund springt. Also da gehen halt schon relativ viele Überlegungen rein, die dann echt viel Zeit, Kosten und Aufwand bedeuten.
Ja, und da musst du dir überlegen, macht dir der Part Spaß oder nicht? Wenn das dein Hobby ist, das so perfekt zu machen, dann auf jeden Fall.
Genau, es macht mir mehr, also ich habe es auch ausprobiert, mal nur in Lightroom zu bearbeiten und immer nur dann so die Basics zu machen. Da hast du ja auch mittlerweile eine Motiverkennung drin und die funktioniert ganz okay.
Ja.
Das geht ja alles, aber ich habe dann einfach gemerkt, die Ergebnisse, die dabei rumgekommen sind, die ermöglichen mir vielleicht mehr Bilder zu zeigen oder mehr Facetten von einem Ort zu zeigen. Aber das gibt mir nicht die gleiche Genugtuung, wie wenn ich ein Bild habe, hinter dem ich richtig stehe und in das ich dann alles gegeben habe, was ich auch wirklich geben möchte. Mhm. Und deswegen bin ich dann irgendwie wieder zurück in mein altes Muster.
Ich habe jetzt gerade mal geschaut, du hast ja in der Vergangenheit jetzt auch extrem viele Videotrends oder Fotos mit Video gemischt oder.
Aber ich fand, bei Dinge Sebastian gemacht, ne? Sind das weniger Videotrends und mehr so diese
kreative
Richtung.
Kreative Foto-Video-Ideen.
Genau, so also sagen. Reels, aber immer noch als kreatives Medium. Nicht also Trends, er macht ja das schon noch, das klingt jetzt in einem Podcast vielleicht sonst falsch, wenn jemand das nicht vor Augen hat, dann denkt er, dass Sebastian da zu irgendeinem Lied vor seinem Motorrad rumtanzt.
Nein.
So ist es ja nicht. Sondern es ist eine extrem aufwendige Ausarbeitung. Irgendwie dieses Real-Medium.
Ich will das auch nicht so unendlich hochhängen dabei, aber ich mache es auf jeden Fall nicht so ganz leichtfertig. Jetzt zum Beispiel das letzte Reel, was ich hochgeladen habe, Das war eine Audiospur, die ich gefunden habe. Und das ist dann so eine Erzählerstimme, die so ein bisschen wie eine Computerstimme klingt, die dann einfach nur so sagt, wake up, this is just a dream. Und das habe ich dann irgendwie nicht einfach nur genommen, um da irgendwelche Aufnahmen drunter zu ballern, sondern ich fand das irgendwie interessant, weil das einen anderen Gedanken aufgegriffen hat, den ich schon mal hatte oder den ich woanders gesehen habe. Es erzeugt einen Vibe. Und ich habe das dann zum Beispiel genutzt, um dieses Thema Solipsismus aufzumachen. So ist alles, was wir uns sehen, einfach nur Produkt unserer Vorstellung. Gibt es gar nichts, was außerhalb unserer eigenen Person existiert. So Gedankenexperimente, um die dann so damit reinzubringen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, da hat dann vielleicht auch nicht jeder Bock drauf, das macht auch nicht jedem Spaß, aber das bringt dann nochmal so einen zusätzlichen Punkt mit rein.
Ja. David, was müsste passieren, dass du wieder YouTube anfängst?
Eine Sache ganz kurz. Das ist iPhone?
Nee, das ist mit einer GoPro aufgenommen.
Wollte gerade sagen, aber hast du das nicht auch schon mal gemacht, das iPhone irgendwo hingeklemmt?
Das ist ich habe das iPhone mit Panzerband an meinem Hemd vorne festgeklebt.
Ja, ich auch schon Leute gesehen. Ja. Mega Qualität.
Ja, kann ich nicht empfehlen. Hält nicht so gut.
So, da ich kann dir ja eine Halterung drucken.
Aber war nicht weit davon entfernt.
Ja. 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 David, was müsste passieren, damit du ja YouTube anfängst, dass mal wieder ein Video kommt?
Also, ich habe ja gerade schon gesagt, wenn ich mich auf was limitiere oder ja ausschließlich etwas mache, dann habe ich da ein besseres Gefühl bei. Und bei YouTube, wenn ich mir einfach vorstelle, ich mache nur YouTube, konzentriere mich auf diese Plattform und muss nicht noch zig andere Kanäle spielen, da habe ich da ein extrem gutes Gefühl bei. Und ja, das heißt, es nur YouTube zu machen, da besteht echt schon die Chance.
YouTube first.
Ja, also nicht, dass ich jetzt jeden dritten Tag ein Video jede Woche.
Einmal im Monat ist schon.
Ja, irgendwie sowas. Oder, also Bike-Life-technisch ist das, was bei mir gerade abgeht, dieses Reisen mit dem Motorrad, Adventure-Fahren, habe ich ja schon in den letzten Stammtischen mal durchblicken lassen. Das ist das, was im Bike-Life mir gerade am meisten gefällt. Und natürlich würde ich das dann in Videoform festhalten. Das ist durchaus realistisch. Also ich werde mich jetzt die nächste Zeit nochmal mit dem Gedanken, ich mache irgendwie nur YouTube, nochmal ein bisschen befassen.
Und wenn du ein Video draußen hast, dann kannst du auf YouTube nochmal sagen, hey, hi, ich bin's wieder. Video draußen.
Comeback, ne? Also muss schon ein bisschen pompöser werden.
Nein, einfach.
Nein, war ein Joke.
Okay. Mich würde mal interessieren, wenn du dein iPhone aufmachst, ne, Instagram aufmachst, so, was sind so die Creator, die bei dir als erstes angezeigt sind? Was sind so die Leute, die du wirklich aktiv folgst? Wo du wirklich wahrscheinlich jeden Beitrag oder jede Story siehst. So.
Ja, ist schwierig zu beantworten, weil ich glaube...
Muss nicht Bike-Life sein, ne?
Also, ja, ich glaube, ich gehe ganz schnell in den Reel-Tab und gehe auf dumm einfach ein paar Reels durch, ja. Also ich finde, Stories und Reels ist das, was man noch am meisten schaut.
Aber
und Stories wirklich die Leute, die man vielleicht auch persönlich kennt, wie du schon sagst, das ist eher so geworden, was geht bei denen gerade so ab. Wer lädt denn, also Beiträge, normale Fotobeiträge werden eh nicht mehr so viel hochgeladen.
Ja.
Also das sind vielleicht sogar noch Brands, Motorradbrands, jetzt wirklich zum Beispiel Moscomoto, gerade, ich gucke da ja nur nach. Das ist das, wenn ich aufmache, mir wird immer der neueste Moscomoto-Beitrag gerade angezeigt.
Ah ja, okay, siehst du.
Also in dem Bereich, wie ich jetzt Motorrad cool finde, Adventure, da teilweise die Brands und die Firmen, die Produkte dafür machen, sowas eher. Weil diese privaten Leute, die ich dann in den Stories verfolge, laden ja gar nicht so viel hoch.
Milan, wie ist es bei dir, wenn du Instagram aufmachst? So was
sind erstmal
so
musst du ihn fragen, ob er wieder YouTube startet.
er ist ja dran. Also ich will ihn... Er hat schon erzählt.
Ich habe schon einiges gefilmt, ja.
Gefilmt und ich mache jetzt kein Pressure, ne? Nee, weil die Frage wäre, was müsste passieren, damit Wiener wieder anfängt? Aber er hat ja gerade schon angefangen. Was?
Ja, durch das Projekt ja so ein bisschen. Also da kam halt einfach ein Projekt rein, wo ich mir dachte, okay, ja, das liegt irgendwie nahe, das mitzumachen. Und wenn ich Instagram aufmache, gehe als erstes eigentlich immer Stories durch von den Leuten.
Was wäre da so die Top 3, die so angezeigt werden? Hast du es auf dem Schirm? So,
oh, nee, habe ich nicht auf dem Schirm. Nee, habe ich nicht auf dem Schirm.
Fettet's
cool. Aber auch, also auch eher so private Sachen. Also ich schaue Stories ja auch, um Badesachen zu sehen. Und ich schließe auch tatsächlich aktiv Stories von manchen Leuten aus, dass ich die nicht angezeigt bekomme, wenn mir das zu viel wird. Also gerade so von den Accounts, die halt den Algorithmus gut finden, das interessiert mich dann eher weniger. Und das blende ich dann halt auch aus. Und sonst scrolle ich mal so ein bisschen Beiträge runter. Und dann ist ja sicher eh fast nur Werbung. Und dann lande ich auch früher oder später irgendwann bei Reels und hänge mich dann in so eine schöne Zeitschleife rein.
Du weißt ja, wie es bei dir, wenn du Instagram aufmachst,
musst du wissen. Ja. Der Entdecken-Tab, den finde ich sogar auch noch interessant. Also es ist eigentlich nur Stories, Entdecken-Tab, Reels. Ja. Und in dem, der Entdecken-Tab, der spiegelt dich ja wirklich gerade wieder. Also wie nochmal gerade gesagt.
Eine Funktion, in die ich früher jeden Tag geschaut habe und in die ich heute, also seit Jahren nicht mehr geschaut habe, Insights.
Ja, safe. Stimmt. Ja.
Früher jeden Tag. Ich habe früher jeden Tag da reingeschaut.
Ich habe ja immer dann rein, wenn ich wieder sehe, ist wieder weniger geworden.
Ich
immer reingucken.
Ich habe auf Fettnetz einen Beitrag hochgeladen, da ist ja die Option ausgeschaltet, dass ich die Likes sehe und da habe ich gedacht, wie viele Likes kriegen wir eigentlich auf einen Beitrag? Ich habe gelacht, ich habe laut gelacht. Waren 150. Was? Einfach nur gelacht. Lol.
Nee. Tut man sich selber dann auch einen Gefallen, wenn man das dann.
Ja, fand es wirklich lustig. Ne? Mein Gott, wie tot ist diese Plattform eigentlich auch. Ja. Nee, aber was bei dir, wenn du jetzt so Instagram aufmachst, was wird angezeigt? Also ich habe es mir selber schon die Woche gefragt letzten Endes, so, wen kriege ich eigentlich immer angezeigt? Wer ist immer der erste Bubble bei den Stories oder welche Beiträge sehe ich immer wirklich? Aber kannst du das beantworten oder? Mach Insta auf jetzt hier. Aber das ist ja auch immer schwierig. Man müsste Instagram einen Tag lang nicht aufmachen und dann gucken, wer es.
Also mir wird jetzt als erstes drei Leute angezeigt, mit denen ich halt auch wirklich privat zu tun habe. Mhm. Das ist einmal Jakob, das ist Markus auf Instagram.
Ja.
Der macht einfach coole Fotos oder mittlerweile auch super coole Story-Edits. Sympathischer Typ, Panna. Also einfach Leute aus meinem Umfeld, mit denen ich auch hin und wieder fahre. Und tatsächlich sind die Stories auch echt, wie ihr das auch gesagt habt, so das Erste, was ich dann durchgucke. Und eigentlich ist das paradox, weil Stories sind das, was ich als Content-Form am wenigsten bediene.
Ja, stimmt.
Weil,
das war ja immer bei dir so, ne?
Ja, also das braucht halt immer diesen tagesaktuellen Bezug. Und ich habe gar kein oder nicht so ein starkes Bedürfnis, zu teilen, was ich gerade in dem Moment so mache. Sondern der Content, den ich produziere, der hat ja immer ein bisschen Vorlauf sozusagen. Also wenn ich irgendein Reel mir ausdenke, die drei, die ich zum Beispiel oben bei mir im Profil fixiert habe, sind ein ganz gutes Beispiel. Da geht dann relativ viel Zeit in die Bearbeitung rein und da ist der Prozess auch einigermaßen langweilig und ich stelle mir dann halt wirklich auch immer die Frage, wer will das dann sehen, was ich da bereitstellen könnte? Mir wäre das zu langweilig, was ich dann zu bieten hätte und dann lade ich das irgendwie auch nicht hoch und genieße das ein Stück weit auch so abgekapselt zu sein und nicht zu wissen, dass das jetzt die ganze Zeit super viele Leute sehen. Und ansonsten bin ich tatsächlich auch super viel auf dem Entdecken-Tab unterwegs und in den meisten Fällen spiegelt das ganz gut wider, was man so sehen will. Manchmal ist aber auch einfach random Shit wieder dabei. Also wenn ich jetzt bei mir gerade reingucke, dann wird mir hier irgendein Kleid angezeigt, was mit einer Bewegung seine Farbe wechselt. Ja, das juckt mich jetzt zum Beispiel nicht.
Und dann, coole Idee für ein Dekor, sowas.
Ja, mega, das mache ich dann einfach. Und da nutze ich dann zum Beispiel auch viel diese Funktion einfach, also lange drauf tippen und dann kein Interesse, juckt mich nicht.
Oh.
Also da gehe ich dann wirklich rein, dass das eigentlich ein Punkt ist, wo mir was angezeigt wird, worauf ich auch wirklich Bock habe und schmeiß das raus, worauf ich keinen Bock habe. Und ansonsten halt der Reels-Tab, klar, der kickt natürlich auch rein, aber da weiß man fast schon immer, worauf man sich einlässt. Dass man eben dann schnell in so einer Zeitschleife festhängt und die nächste halbe Stunde eigentlich schon abgeschrieben ist.
Ich habe mich die Frage auch gefragt. Ich kannte die Antwort schon ein bisschen und habe es eigentlich auch gar nicht. Also ich gucke auch natürlich Stories. Bei mir sind Tatsache in letzter Zeit, also Finn eigentlich seit einem Jahr. Finn macht eine Menge Stories, aber die werden mir auch immer, der ist immer der Erste, interessiert mich auch. Luca auch so seit dem Sommer. Und Everything Moto Racing, weil ja, MotoGP, Superbike und so. Das sind auch so, seine Beiträge sind so die ersten, die mir angezeigt werden. Das ist der Tatsache so, dass ich MotoGP folge. Also ich folge den Rennserien selbst und dann diesen Fan-Account. Und ich kriege dann so 5 Tage später dann irgendwie so Trainingszeiten von der MotoGP angezeigt, von dem offiziellen Account. Aber juckt mich nicht, weil Everything Moto Racing ist mal der Account. Entdeckentab gehe ich nie rauf, weil das sind Reels. Reels gucke ich nicht, weil dann gehe ich zu TikTok halt zu letzten Endes. So. Aber lustigerweise sind es Fan irgendwie. bei mir geworden.
Wow. Crush of Finn, also.
Total.
Ist auch riesig. Ein süßer.
Eigentlich eher Luca.
Ja, habe ich noch festgestellt, schöne Augen.
Sebastian hat auch festgestellt, dass er schöne Wimpern hat.
Ja.
Nee, tatsächlich. Aber was wäre so Content, wo ihr sagt, so den verfolgt ihr, das ist vielleicht auch nicht nur inspirierend, das ist immer so ein schweres Wort oder so, aber was so Content, so wenn YouTube anmacht, so worauf ihr euch freut, so wenn ihr sagt, ah, das Video von denen, das wird jetzt primär geguckt oder so. Also muss nicht Bike Life sein, würde mich einfach mal interessieren, so was, welche Rabbit Hole verhaltet ihr so YouTube-technisch, was ist, guckt ihr euch da an?
Also bei mir wirklich super wenig Bike Life. Echt? Ja, also so ein Kram,
was ich gerade angeschnitten habe. Ich gucke eigentlich kein Bike Life.
Ich auch nicht.
Also deswegen interessiert mich jetzt. Genau. Also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass ihr jetzt sagt, den Motorradkanal oder so. Ja, fernab dessen so.
Für mich. Also vor allem sind es so Sachen, die so einen Wissensbezug haben. Also irgendwelche Arte-Dokus. Die beiden Kanäle, die ich gerade schon genannt habe. Also Stuff Made Here, das ist so ein, ich glaube, eigentlich ist er Informatiker, aber hat auch einen Ingenieur-Background, glaube ich. Der baut immer einfach die weirdesten Konstruktionen. Und zum Beispiel einen Basketballkorb gebaut, bei dem er einfach einen Ball irgendwo in den Raum werfen kann und der Korb bewegt sich genau an die richtige Stelle.
Das hat Mark Rober ja auch gemacht mit der Dartscheibe, ne?
Nee, das war tatsächlich auch Stuff Made Here.
Aber zusammen mit Mark Rober.
Das kann sein, ja.
Genau, Mark Rober hat ja diese Dartscheibe, wo er einfach einen Dart irgendwo wirft und die Dartscheibe geht dahin.
Ja, quasi. Genau. Also immer im Prinzip ist es der nächste Level davon. Ja.
Weil es ja 3D ist.
Der hat zum Beispiel auch einen Roboter gebaut, der ein Puzzle mit, ich weiß nicht wie viel, 1000 Teilen, ohne ein Motiv vorne drauf, einfach puzzeln kann.
Also ja. Müssen die flach auf dem Tisch liegen oder einfach im Haufen?
Das war so ein bisschen eine Challenge im Video. Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber letztendlich, eigentlich sind es ja irrelevante Themen. Ne? Also niemand braucht so einen Basketballkorb, der das machen kann. Aber irgendwie ist es cool und man kann sich dann dafür begeistern. Und das sind einfach spannende Themen, in die man sich einfach reinfallen lassen kann.
Ja.
Und im gleichen Kontext irgendwie Smarter Everyday, das ist so ein Amerikaner, der glaube ich auch Ingenieur war und der hat super viele Kontakte in die Army, Air Force, NASA, ist dann unterwegs und begleitet irgendwelche Ingenieure, die beim Apollo-Programm dabei waren, dann zeigen, wie die Rakete funktioniert, der krasse Slow-Mo-Aufnahmen macht von, der hat zum Beispiel ein Slow-Mo-Video gehabt dazu, wie Vergaser funktioniert.
Ja, genau, das kenne ich auch, das Video. Genau.
Jetzt gerade auch noch eins dazu, wie Einspritzdüsen funktionieren, sowas. Also da ist dann fast schon egal, was das eigentliche Thema ist.
Entertainment und Wissen muss gut zusammengepackt sein bei dir.
Genau, ja. Also ich will die Videos, die ich mir anschaue, bei denen will ich das Gefühl haben, im Vorfeld schon, wenn ich das anklicke, dann hat mich das irgendwie bereichert.
Ja.
Also so selektiv bin ich da tatsächlich mit dabei.
Keine Garantie.
Ich gucke mir keinen oder wenig Trash-Content
an. Dirk, was bei dir?
Also momentan nörd ich mich halt komplett in diese ganze Gear-Sache für Camping rein. Also ich liebe Videos, wo Leute perfekterweise sogar noch ihr Motorrad-Setup vorstellen, wie sie halt Offroad reisen, wie alles, was alles verpackt ist und wie es verpackt ist, welche Produkte das sind. Also da nörd ich mich halt komplett rein so gerade. Und es ist aber auch, also ich ziehe mir auch Trash-Content rein, deutsche YouTube-Community ist auch auf meiner Startseite so, ne? Irgendwelche Hungriger Hugo, irgendwelche Monte Real Talks werden beim Essen auch mal hin und wieder geschaut, so, oder wenn man Wäsche aufhängt.
Nina mag's auch, ja.
Also, das ist auch einfach Unterhaltung.
Nicken, ja. Ja, gut.
Das ist auch einfach Unterhaltung für mich. Ja. So. Also, aber ich momentan benutze ich YouTube wirklich, ne, dass ich gezielt nach Sachen suche.
Produkt-Reviews,
ne?
Quasi, ja.
Ja, oder einfach so, wenn jemand durch so eine Vorstellung vom Equipment, schaue ich dann, was macht er denn so und wie fährt er und wohin, und ich glaube, sogar solche Videos könnte ich mir vorstellen. Also ich liebe das gerade anzuschauen, und das könnte ich auch easy produzieren. Also das ist jetzt nicht eine Slow-Mo-Aufnahme von einer Einspritzdüse, so, das geht jetzt natürlich nicht so einfach.
Ja,
stimmt.
Milan?
Also ich habe gerade mal geschaut, zwischendurch schon mal, und es sind geschaut, was folge ich eigentlich für Kanälen, und das sind viel, sag ich mal so, wissenserweiternde Kanäle zu meinen Hobbys. Also natürlich ganz viel 3D-Druck, weil das halt auch einfach ein Bereich ist, in dem viel Innovation herrscht. Also da gibt es jede Woche neue Sachen, die irgendwie interessant sind, aber auch abseits davon oder einfach so zwischenmenschliche Sachen. Und ich nutze auch wirklich gerne die Startseite und finde neue Sachen, die dann irgendwie interessant sind. Also ich weiß noch, vielleicht das absurdeste Beispiel daraus, es gibt so einen ganz großen Ameisenkanal.
Das ist so ein richtiges, das klingt wie so ein YouTube-Rabbit-Hole. So.
Ist ja. Es. Ants ja. Canada. Und der macht es auch wirklich, also der zum Beispiel baut sich richtig smart, immer die Community mit eingebunden und so. Also der macht das schon echt gut. Und auch sowas habe ich mal zum Beispiel dann irgendwie entdeckt auf meiner Startseite, mir angeschaut und fand es einfach interessant, wie so jemand dann so diesem Hobby nachgeht und einfach auch so Mehrwert über die Ameise in diesem Fall bietet und das einfach auch schön kameratechnisch dargestellt ist. Und das ist eigentlich so mein YouTube-Verlauf, sage ich jetzt mal, aber ich habe wenig, dass ich jetzt sage, okay, von dem YouTuber schaue ich jedes Video.
Das hat sich ja auch so gewandelt, ne? Die YouTube-Abo, also ich hoffe, dass Martin der Einzige ist hier in der Gruppe, der wahrscheinlich seine YouTube-Abos noch durchschaut und
ja, ich mache das auch.
Du machst das auch noch.
Ja. Also ich habe das extra so konfiguriert, dass meine, also ich habe, YouTube ist mein, glaube ich, meistgenutzter Tab, also ja, in den Vorschlägen und Lesezeichen, die man so hat. Und der ist auch nicht auf die Startseite von YouTube gelegt, sondern auf den Abo-Feed und auch nicht auf den normalen Abo-Feed, wo die Kacheln angezeigt werden, sondern ich will es in der Liste haben.
Ja, ja. Guckst du YouTube nicht auf dem Handy?
Doch, aber auch da gucke ich in meinen Abos.
Ja, weil dann also sowohl als direkt auch auf die Startseite. Und also ich hangel mich die Startseite durch so oder ich suche noch etwas.
Also bei mir ist auf dem Rechner ganz gerne natürlich auch Abos und so. Sonst gucke ich auf dem Fernseher oder auf der Xbox natürlich. Also ich gucke ganz, ganz, ganz viel. Also ich gucke 90% YouTube auf dem Fernseher. So, und deswegen mache ich YouTube für den Fernseher letzten Endes irgendwie. Also ich glaube, manche Sachen, die ich jetzt so in letzter Zeit mache, funktionieren vielleicht nicht auf dem Handy so gut. Aber ich mache es halt für den Fernseher. Ich mag es halt immer noch, YouTube auf dem Fernseher zu gucken letzten Endes.
Deswegen mehr Shorts.
Damit
du die auf deinem Fernseher gucken kannst.
Ja, da brauchst du halt noch eine Wandhalterung, die du dann mal schnell hochkant drehen kannst.
Nee, aber du klickst das 8-Sekunden-Video an und es lädt ja länger als das ist. Und dann hast du ja immer noch den Titel mit drin. Du hast so viele Elemente ja bei so einem YouTube-Video immer zum Start mit drin. Mhm. Und dann kommt 3-Sekunden-Video und weg.
Ich finde das Schlimmste an Shorts, und das ist eigentlich, das ist schon ein bisschen speziell, aber wenn man auf der Startseite schaut, also ob das jetzt am PC oder am Fernseher ist, und man klickt ein Short-Video an, dann kommt man von da aus auch nicht mehr zurück auf die Startseite, die man vorher hatte, sondern man muss sie neu laden und dann sind auf dieser Startseite nicht mehr die Sachen, die vorher drauf waren, weil die ja immer wieder neu errichtet wird.
Oh ja.
Oh, ja. Und das nervt mich so sehr. Manchmal komme ich da aus Versehen drauf und dann war da ein Video, was ich sehen wollte und ich finde es nicht mehr.
Ja, ja, deswegen klicke ich manchmal alle so 3 Videos mit an und dann gehe ich zu den ersten Videos, was ich sehen will, und in der Mediathek weiß ich ja, dass die anderen 2 sind, die ich angeklickt habe, die kann ich dann gucken.
Ja.
Ja. Tatsache, also bei mir ist das so, der Content, also den ich richtig geil finde, ist Martin Dorlat. So ein Niederländer, der so eine Hütte gekauft hat in den Alpen und die so restauriert. Ich gucke mir ganz viel Restaurationszeug an. Gerade in Frankreich, also mein romantischer Traum ist, um ein Bauerngut in Frankreich zu kaufen, das zu restaurieren. Manchmal fällt es schwer, weil es halt nicht immer als reine Handwerker sind. Du guckst dann als Handwerker zu und denkst, das ist schwer, aber gut. Sehr aber cool. Er filmt die Sachen saugut. Er hat eine sehr entschleunigte Art und das sind dann halt Videos. Es gibt einen Zusammenschnitt von dem Martin Dorlat, ein 3-Stunden-Ding. Ansonsten, Tatsache doch, Motorrad-Content gucke ich schon, so ist nicht. Bike World, das ist Motorrad-Reviews, sind es. Billy Bolt liebe ich. Also Billy Bolt gucke ich mir gerne alles mal an, weil ich es absurd finde, wie gut der fahren kann. Ja, ja. Also ich gucke 0 deutsches YouTube, ich gucke nur JP und Matiox, heißt der, ne? Der mit den TV4 und so. Ich glaube, das sind die einzigen. Und ja, Gaming-Content halt, teilweise deutschen.
Montana Black zum Beispiel.
Genau. Aber sonst wirklich meide ich alles, was Deutsch und YouTube ist. Also wirklich wie die Pest aus Prinzip. Jedes Mal, wenn David kommt und sagt, ey, guck mal Seven vs. White. Nein.
Was?
Guck mal rein. Nein.
Das war so schlimm. Wir waren in Berlin. Ich nicht. Er hat das, die er haben hat das komplett alles da so runtergeredet, dass es alles Fake wäre.
Ist
und
es
die
ja
größten
auch.
TikTok-Gossips, wo es dann hieß, jo, da war irgendein Kameramann, der mit wem geredet hat oder hat Martin voll aufgeschnappt, ja, ist ja alles fake, ne? Es ist alles fake. Ich so, da nein, Martin, beschäftige dich damit.
Ich guck's ja auch nicht. Also wir
William
sagen,
Scream oder wie er heißt. Da war er. Ja, das ist der Beweis.
Ja, genau.
Also wie gesagt, ich guck halt
Querdenker YouTube. Genau. Das ist alles Fake. Das kann nicht echt sein.
Ja, wirklich. Deutsches YouTube ist immer so, da schwingt immer irgendwas mit und ich will es nicht aufnehmen. Also ich will ja auch quasi, ich will nur im beeinflusst werden von quasi nicht-deutschen
YouTubern. Wander doch aus jetzt, Martin, komm. Hm? Auswandern. Ab nach Amerika.
Ich kann ja einfach YouTube filtern, also fast schon gut.
Martin belässt es zunächst beim VPN.
Genau. Ja, aber ja, keine Ahnung, ich finde alles deutsch und YouTube finde ich immer...
Guck dir doch Seven vs. Wild jetzt mal an, Martin.
Fringe. Ja, wirklich. Guck dir das einfach mal an.
Juckt mich nicht.
Ach, so ein Schmuh.
Nein. Ich sehe Martin so in einem Monat, da hat er so Seven vs. Wild erste und zweite Staffel voll reingesuchtet und setzt sich auf sein Moped und fährt dann auch so los. Und dann sagt, ich mach's jetzt selber.
Ich
gehe jetzt raus.
Ich höre auch andere Podcasts, ich kenne auch Leute, wie gesagt, die haben gesagt, so ja, wir haben die erste und zweite Folge geguckt und haben es nicht mehr interessiert. Und ich weiß so, wenn die das sagen, dann wird es wahrscheinlich bei mir auch so sein. Also es ist ja auch...
Das ist aber sehr fremdbestimmt.
Ja. Manchmal weiß man ja, wer was empfiehlt. Ey, Mann, jetzt ist er gut hier. Hier von Melina kriege ich hier richtig... Oh, na.
Aber guck mal, du hast hier Lost drei Leute sitzen, deren Meinung du eigentlich sehr wertschätzt. Und, ja, wir und sagen
jetzt argumentierst
alle drei,
du gegen uns. Ja, ja,
wirklich. Ist echt ein cooles Format, ohne Scheiß.
Ja, also macht es nur unattraktiver.
Nein,
also,
das ist wirklich gut.
Wenn es alle cool finden und man einfach aus Prinzip das uncool will.
Ja, vielleicht hättest du eher den Edgy im Namen gebraucht.
Ja, Edges of YouTube
ja.
Content.
Edges of Berlin.
Ich glaube, dafür ist er wieder nicht edgy genug. Also, um in Berlin wirklich edgy zu sein, muss man schon ganz schön edgy sein.
Ja, das muss er dann kriegen. Ja. Gut, das wollte ich noch wissen, mich von euch, was eure Content-Empfehlungen sind. Bis auf deutsches YouTube.
Jetzt geht es ein bisschen zu sehr in Martins Richtung, deswegen machen wir jetzt auch schnell.
Das ist die letzte
Deckel
Frage
drauf.
Auf der Liste.
Ja, ja.
Sei mein Zeuge, Sebastian, es ist die letzte Frage. Wen folgt ihr noch aktiv? Oder wer
stimmt doch überhaupt nicht, da steht doch noch.
So, hat Seven Wild gewonnen.
Nossi? Hat es Nossi gewonnen?
Oh, das ist ein bisschen süß, dass du das fragst.
Wenn es raus
ist. Die Schaus.
Ja, ja, schauen, einfach, ich pack's mir einfach ins Auto, ins Armaturenbrett und guck dann jetzt, wenn ich
nach Hause. Auf dem Fernseher schauen, wie deine anderen Videos.
Ich möchte auch kurz den Aufruf starten. Ihr müsst alle Martin jetzt immer bitte damit nerven, dass er nach Seven vs. Wild schauen soll.
Wenn der Martin schaltet nichts raus,
Video,
aber das kommt raus.
Dieses Video von Milan Spike, schreibt bitte drunter, Martin, hast du eigentlich Seven vs. Wild geschaut?
Ja, wobei, das landet ja dann bei Milan. Das ist ja, ah, nee, Quatsch, das landet auf deinem Profil, bin ich doof. Natürlich. Ja, boah, spammt alle rein.
Ja. Bitte. Aber wer hört das jetzt zum Ende? Das
ist ja Supermoto-Rennleitung und Timo, die werden es beide reinschreiben.
Nicht sagen.
Das ist doch, Selbstselektion.
Weißt du, Call to Action, Martin. Das Marketing-Leute wollen den Call to Action reinbringen.
Ja, die hast gerade den Call to Action gemacht. Du darfst nicht sagen, das hört doch keiner mehr.
Aber damit, das
hat Wilhelm auch letztens gemacht.
Das ist ungehörte Psychologie. Jetzt kommen erst recht die Leute. Ich habe bis zum Ende geschaut.
Aber dieses Wilhelm auch, das hört doch keiner bis zum Ende. Und dann hat dann Wilhelm mal die Screenshots geschickt und so und alles. Weil Leute mir halt schicken so, ja, ich höre bis zum Ende. Ja, obviously hören es Leute bis zum Ende. Ist ja nicht so, dass Leute 3 Stunden sich in einen Raum setzen und uns jetzt zuhören, sondern halt eine Stunde mal da und 2 Tage später eine andere Stunde. Also so hat man ja Podcasts. Gut, aber lustig, dass sich das hier nochmal ergeben hat.
Nochmal alle Gemüter hochgefahren, jetzt umarmen wir uns alle, machen mal Sack zu.
Echt ja noch, aber für die nächsten 2 Jahre. Nee, ich muss sowieso nach Hause, Leute. Also, danke fürs Zuhören. Wir sind 2 Stunden voll geworden, ist in Ordnung.
Ja, ist doch gut.
Das ist solide.
Die nächsten Broadcasts sind geplant.
Mhm.
Video ist im Schnitt, also ich habe 2 Videos jetzt im Schnitt. Es geht voran, es kommt Content bis April und dann holt mich der Alltag wieder ein. Jutti, danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Jo, danke. Danke.
Bis dann.
Melina?
Melina, du hast Schuss.
Ich möchte Sebastians zartes auch mit drin haben, bitte.